Bevor wir in den Abend starten, möchte ich mit uns beten werden, stille. Ja, wir haben gerade gesungen, dass du so groß bist. Du bist von Anbeginn der Zeit da gewesen und du herrschst in Ewigkeit. Und wir dürfen jetzt Gemeinschaft mit dir haben, in deiner Gegenwart treten. Danke, dass du Zeit für uns hast. Danke, dass du in unser Leben hineinsprechen willst. Wir bitten dich, dass dein Geist uns erleuchtet und du uns eine frohe Botschaft mitgibst, damit wir für unser Leben, aber auch für die Umwelt um uns herum ein gutes Licht, eine gute Botschaft, eine Wahrheitsbotschaft haben. Du lebst und du regierst, gelobt sei dein Name. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder ein Wochenende, ein Schulungswochenende für alle, nicht nur für unsere Gemeinde. Ich sehe einige Gesichter zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl. Warum machen wir das? Hauptabsicht dieses Wochenendes, wie im letzten Jahr schon auch, ist eine Mischung zwischen Glaubensstärkung und Ausbildung. So, dass wir zwei Seiten mitnehmen sollen. Einfach, dass wir lernen für unser Leben, aber dass wir auch gestärkt werden. Und die Absicht dieser Stärkung ist selbstverständlich, dass das Reich Gottes wächst, dass wir dadurch zugerüstet werden und auch im Alltag besser den Alltag selber verstehen, selbstverständlich, aber natürlich auch besser bekennen können, damit viele Menschen hoffentlich das erleben, was wir vorhin gesungen haben. Und insofern schön, dass du da bist. Ich denke, dass beides, ich vermute, dass beides stattfinden wird. Was ist der Ablauf? Erstmal begrüße ich natürlich Michael Kotsch, der sitzt ja schon ganz vorbildlich da in der Ecke. Schön, dass du da bist. Das machen wir mit meinem Applaus. Michael Kotsch ist Bibelschullehrer an der Bibelschule Brake in der Nähe von Lemgo. Das ist auch dort, wo ich zeitlang studiert habe. Freue mich sehr über dich und einige von uns kennen dich ja inzwischen schon, deswegen kannst du dich später ja auch ein bisschen vorstellen, kurz. Was ist das Thema des Wochenendes und warum machen wir das? Wir haben uns entschieden, auch als Gemeindeleitung, dass wir dieses Thema, was im Moment gesellschaftlich immer breiter aufgestellt ist, Thema Esoterik, Thema speziell in dem Fall sogar Waldorf, Waldorfpädagogik, Waldorfschule. Und zwar geht es uns vielleicht gar nicht so darum, ob wir Bildungsmodelle miteinander vergleichen oder ob wir gut oder schlecht finden, sondern vielmehr geht es bei uns um die Fragestellung, wie ist es zu bewerten geistlich aus der Sicht der Bibel, also der Wahrheit. Und wir können wir diese geistliche Herausforderung, man könnte sagen geistlicher Kampf, das ist übrigens ein biblischer Begriff, diese Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltanschauungen, Ideologien, wie können wir als Christen selber vielleicht erstmal eine Definition finden und vor allen Dingen, wie können wir im Alltag auch dafür beitragen, dass das Licht des Evangeliums auch in dieser Bewegung ankommt. Und das ist so die Absicht des Wochenendes über diese Themen wie Esoterik, das hatte viele unglaubliche Weite, aber auch Themen, die bei uns in der Gegend vorkommen, wie Neogermanentum, Neobewegungen, die also zeitlang quasi wie ausgestorben waren und plötzlich doch immer mehr in Raum gewinnen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und da freue ich mich, dass Michael, der ja auch aus so einem neo-heidnischen Gebiet kommt, Exertal, das ist ja fast schon Rom, Vatikan des Heidentums hinten bei euch. Ja. Das heißt, bin immer gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Und für uns hoffe ich, dass wir möglichst viel lernen. Ich denke, dass wir, so kenne ich Michael, dass wir nach dem Vortrag selbstverständlich noch Zeit haben für Diskussionen oder Fragen etc. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Abend gehen wird, aber ich freue mich, dass er stattfindet. Ich möchte selbstverständlich was aus der Heiligen Schrift vorlesen zum Thema des Abends, vielleicht aber aus des ganzen Wochenendes, damit wir so ein bisschen mit hineingenommen werden in die Notwendigkeit, in die Dynamik dieser Entwicklung des geistlichen Kampfes. Und zwar eine der okkultesten Städte oder heidnischen Städte, esoterischen Städte der Antike war Ephesus. Und der Brief an die Epheser ist auch getränkt mit dieser geistlichen Auseinandersetzung. Und der Apostel Paulus schreibt diese berühmten Verse, die wir in Epheserbrief Kapitel 6 finden, sozusagen als Abschluss, als so eine Art nochmals Motivation. Apostel Paulus schreibt: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und in den Himmel. Und dann entfaltet er die Waffenrüstung Gottes. Und ich denke, das ist wichtig für mich nochmal zu betonen, wir kämpfen heute nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Menschen anderer Weltanschauung oder Religionen. Das ist nicht unsere Absicht, Menschen zu bekämpfen. Unsere Absicht ist zu schauen, was verbirgt sich hinter dieser geistlichen Welt, die der Apostel Paulus hier selbstverständlich meint. Und ich hoffe, dass dieser Kampf auch sichtbar wird, aber wir ringen selbstverständlich um Menschen. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz beten für uns, dann singen wir gemeinsam noch ein Lied und dann, Michael, bist du dran. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du um uns kämpfst, für uns kämpfst. Danke, dass du ein Licht angezündet hast, der Wahrheit und der Befreiung. Und ich will dich bitten, dass dieses Licht leuchtet und dass wir hineingenommen werden in deine Wahrheit, in deine Gegenwart, in deine Heiligkeit, gelobt sei dein Name. Amen.
Der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen, Gottes Lamm erwählt zu tragen, unserer Sünde Lohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Einst werd ich ihn sehen in der Herrlichkeit. Meinem König werd ich dienen bis in alle Ewigkeit. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt.
Es freut mich, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, hier vorbeizukommen. Und ich hoffe, dass Sie entweder einiges bestätigt finden, von dem Sie immer gedacht haben, so ist das. das tut uns ja allen immer wieder auch gut, oder dass sie vielleicht manches in Frage gestellt bekommen und hoffentlich dann nicht zu sehr an der falschen Stelle verärgert wieder nach Hause gehen würden. Vielleicht sagen sie aber auch dann am Ende heute Abend, das war ganz unterhaltend, da waren so ein paar neue Aspekte, ein paar alte Aspekte. Einige von denen, die heute Abend gekommen sind, habe ich schon gesehen hier. Ich war ja im letzten Jahr auch in der Gemeinde gewesen, andere nicht. Deshalb ein paar ganz kurze Worte zu meiner Person. Mein Name ist Michael Kotsch, das wurde ja schon gesagt. Ich bin Christ. Das halte ich auch für wichtig, hier zu Anfang erst einmal festzustellen, weil ich rede hier nicht einfach so, sondern in erster Linie unter der Qualifikation, es sollen ja geistliche Themen sein, als Christ. Aber jetzt könnte natürlich einer sagen, ja gut, ich bin auch Christ, könnte ja jeder sich zu Wort melden und reden, ist vielleicht auch so, vielleicht geben ja am Ende der ganzen Veranstaltung ja von Ihnen auch einige wertvolle Impulse, die das Ganze noch bereichern und weiterführen. Neben dem, dass ich Christ bin, habe ich dann auch noch so ein paar Qualifikationen im Laufe der Zeit angesammelt. Ich habe in Basel studiert, an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule, später an der Universität Basel, habe da Theologie studiert und Religionspädagogik und vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie und Philosophie und ja, und dann waren 10 Jahre um und da habe ich mir dann gedacht, jetzt ist es auch gut, das Ganze so umzusetzen in die Praxis und dann habe ich einige Jahre als Lehrer gearbeitet an verschiedenen allgemeinbildenden Schulen. Seit 25 Jahren bin ich Dozent an der Bibelschule in Brake, also Lemgo, auch an verschiedenen anderen Einrichtungen, insbesondere theologischen Einrichtungen, wo ich regelmäßig unterrichte, schreibe für verschiedene Zeitschriften und so weiter und so weiter. Also das sind jetzt so dann akademische Qualifikationen, neben dem Christ zu sein. Ich fand zum Beispiel eine Bemerkung eines meiner Professoren für Religionswissenschaft interessant. Also ich fand es spannend, deshalb habe ich Religionswissenschaft auch gewählt, um noch mehr herauszubekommen, was sagen denn andere Religionen über Fragen, die mich als Christ auch interessieren. Dieser Dozent, also dieser Professor, fing dann seine Vorlesung damit an, dass er würde jetzt die Religion, die er darstellen würde, und das ging das ganze Semester natürlich weiter, würde sie aus neutraler Perspektive darstellen. Also wahrscheinlich kennen das die einen oder anderen auch, falls sie mal eine Hochschule besucht haben. Das ist durchaus etwas, was viele Professoren für sich in Anspruch nehmen. Im weiteren Verlauf des Semesters habe ich allerdings gemerkt, das war gar keine neutrale Perspektive, das war einfach eine atheistische Perspektive. Aber da ist ja eben das Interessante, viele Leute sind blind für ihre eigene Weltanschauung, sie erkennen nur die Weltanschauung des jeweils anderen. Und sie erkennen dann auch durchaus gut, dass die Weltanschauung des anderen Bedingungen hat, dass sie nicht neutral ist. Sie sind aber blind dafür zu erkennen, dass ihre eigene Weltanschauung ja eben genauso Begründungen braucht, Axiome braucht, Paradigmen braucht, die selbst nicht beweisbar sind, auf denen man dann aufbaut. Diesem Dozenten für Religionswissenschaft hätte ich gewünscht, dass er vielleicht 2 Semester Erkenntnisphilosophie studiert hätte, um dann die Grundlagen des Erkennens und die Grenzen des Erkennens deutlicher benennen zu können. Denn es wäre den Studenten gegenüber viel ehrlicher gewesen, zu sagen, ich referiere hier über Religionen und ich bin Atheist und das ist meine Perspektive auf die Religion. Allerdings hätte ich dann auch aus heutiger Perspektive ihm empfohlen, besser ein anderes Fach zu studieren. Denn wenn man Religionen unterrichtet und von vornherein die Existenz des Übernatürlichen oder Gottes leugnet, dann hat man den Grundbestandteil von Religion so weit von sich gewiesen, dass man Religion gar nicht mehr ernst nehmen kann. Denn wie will ich einen Muslim ernst nehmen und verstehen, der davon ausgeht, dass es Allah gibt, vor dem er verantwortlich ist, wenn ich davon ausgehe, es gibt ja gar keinen Allah, das ist ja nur ein Hirngespinst. Ich werde weder einen Buddhisten noch einen Hinduisten oder einen Muslim oder einen Christen richtig verstehen und ernst nehmen können, wenn ich von vornherein die Existenz Gottes ausschließe. Dann ist alles, was dort behauptet wird, ja von vornherein entweder Illusion oder Psychologie oder Fantasie oder sonst irgendwie etwas. Das heißt, ich kann mich dem gar nicht nähern. Ich habe das auch gemerkt während des weiteren Kurses, da waren dann unter anderem auch überzeugte Muslime. Und wenn ich mich mit denen unterhalten habe, haben die sich viel eher angenommen gefühlt und verstanden gefühlt, als wenn der Dozent mit ihnen geredet hat. Weil für die Dozenten das, was jetzt die Grundlage von Religion ausmacht, eben gar nicht vorhanden war. Vielleicht müssen wir uns von vornherein auch klar machen, wir sind eben in keiner neutralen Welt. Das war das Versprechen der Aufklärung, zum Teil zumindest. Wenn wir uns nur stark genug bemühen, dann können wir Wahrheit vollkommen neutral feststellen. Also wir brauchen gar keine persönliche Beziehung dazu, wir müssen nur logisch denken können. Das war Spinoza.
bei seiner Ethik beispielsweise, wollte eine Ethik nach rationaler Methode oder nach geometrischer Methode, also rein abstrakt. Jetzt kann man sagen, ist das gelungen, ist das nicht gelungen? Viele würden heute sagen, ja, der hat ja schon sehr viel Judentum vorausgesetzt, Christentum vorausgesetzt, meinte nur, es sei da neutral. Genau dasselbe auch bei Immanuel Kant, wahrscheinlich einem der größten und wichtigsten Philosophen der Aufklärung in Deutschland. In seiner Kritik der praktischen Vernunft versucht er dann zu begründen, rein rational, wie er das versteht, dass doch die christliche Ethik die beste und höchste sei, die weitest entwickelte und jeder, der logisch genug denkt und ein Mensch guten Willens ist, so schreibt er dann, dass der das ja auch nachvollziehen können muss. Würde Immanuel Kant jetzt 200 Jahre lang weiter, also später sehen, dann merkt er, es gibt durchaus Leute, die sich als rational verstehen und die die Grundlagen dessen, was er für vollkommen einsichtig hielt, über Bord werfen und sagen, das ist doch gar nicht vernünftig. Ja, weil ich glaube, wir alle als Menschen der Moderne oder der Postmoderne müssen wahrnehmen, dass es so ganz neutrale Aussagen ohne jeden Hintergrund gar nicht gibt, auch gar nicht geben kann, und zwar egal in welchem Bereich. Jede Wissenschaft und jede Aussage hat irgendwelche Denkvoraussetzungen, hat irgendetwas, was da vorher steht. Nur meistens merken wir das eher bei denjenigen, die nicht den gesellschaftlichen Mainstream vertreten. Bei denen, die den gesellschaftlichen Mainstream vertreten, da fragt kein Mensch, ja, warum ist das denn so und warum sagst du das so und begründe das doch mal gut. Dann denken wir einfach, ja, weil das doch immer wiederholt wird in großer Massivität, deshalb muss es wahr sein. Das ist aber genau das Problem jeder Ideologie der Vergangenheit. Denn alle Ideologien, solange sie geherrscht haben, hielten es die Mehrheit der Bevölkerung für vollkommen plausibel und logisch. Also in der Sowjetunion zu ihrer Hochzeit, da haben Intellektuelle doch nicht in Frage gestellt, was gesagt worden ist. Sie hielten es für vollkommen plausibel, weil jeder, der irgendwelche akademische Bildung hatte oder klug war, der hatte das doch genauso gesehen. Nur so ein paar Dumme, die verstehen das nicht. Vorgestrige, die verstehen das nicht. Im Nationalsozialismus gab es genau dasselbe, in der Französischen Revolution gab es genau dasselbe, im Rationalismus des 19. Jahrhunderts gab es auch genau dasselbe. Und jetzt können wir egal wohin gehen auf der Welt, das ist eben gerade das, was wir wahrnehmen müssen. Es ist immer leichter, die Fehler derer zu erkennen, die schon tot sind. Weshalb ja die beste Kritik einer Epoche kommt meistens, wenn die Angehörigen der Epoche gestorben sind. Denn die, die danach kommen, haben damit nichts mehr zu tun. Sie profilieren sich an dem festzustellen, was vorher falsch gewesen ist, ohne dann ihre eigenen Fehler zu sehen. Und dann kommen wieder neue Fehler. Und die nächste Generation kann diese Kritik wieder kritisieren. Und genau dasselbe, dürfen wir uns keine Illusionen machen, wird mit unserer Epoche passieren. Da, wo man uns sagt, dass wir ja den klaren Blick haben und dass wir die Weltprobleme lösen können, weil wir endlich begriffen haben, was alle vorher nicht begriffen haben. Also wenn wir aus Geschichte etwas lernen können, dann können wir unter anderem daraus lernen, dass das ein totaler Irrtum ist. Wir müssen nur 50 Jahre warten. Und dann wird man mit dem Finger auf uns zeigen, weil, wie kann man so einen Blödsinn gemacht haben? Wieso habt ihr so einen Quatsch gemacht? Solche gesellschaftlichen Experimente, die sind noch vollkommen daneben, das hätte man doch gleich wissen müssen. Ja, im Abstand von 50 Jahren. Genau, was dann wieder einen neuen Blickwinkel darauf geben wird. Also ich glaube, wir müssen wahrnehmen, dass wir in einer Welt sind, die nicht neutral ist, auch gar nicht neutral sein kann, sondern die Position bezieht, was an sich ja auch nicht böse ist, aber in der zumindest diejenigen, die sich heute als Christen verstehen, ebenfalls Position beziehen müssen, nicht nur versteckt, sondern durchaus auch offen ihre Grundlagen, ihre Denkgrundlagen benennen, und zum Teil findet das statt auf religiöser Ebene, und zwar wieder auf religiöser Ebene, weltweit sowieso. Soziologen sprechen seit etwa 20 Jahren von einer Renaissance der Religion, die wir in Deutschland, insbesondere im östlichen Teil Deutschland, noch etwas weniger spüren, weniger, aber schon da, in anderen Teilen der Welt viel, viel intensiver. Also man hatte eben geträumt in den 60er und 70er Jahren, Religion wird bald beerdigt, das braucht man nicht mehr, das ist überholt. Jetzt hat der Mensch eine neue Möglichkeit, die Welt zu verstehen, und das ist die Wissenschaft. Und was durch die Wissenschaft berechnet ist, das ist wahr. Zwischenzeitlich, wir haben dann die Chaostheorie, wir haben Kritik an der Wissenschaft, wir haben Kritik an der Pharmaindustrie, an der Wirtschaft, an alles Mögliche. Wir merken, das stimmt so gar nicht, sondern auch da sind viele Setzungen. Manchmal bekommt man am Ende auch das raus, was man gerne möchte. Also so gibt es das nicht. Und in der Postmoderne hat man dann festgestellt, Wahrheit in dieser Form, die uns früher verkauft worden ist, die ist auch gar nicht so wahr. Also werden plötzlich neue Dinge als Ideen verbreitet, verkauft. Und eine ganz neue Offenheit für Religion. Also wenn Sie in den 60er Jahren zu Menschen gesprochen hätten über Ihr Horoskop oder über Ihre Aura, dann wären Sie ausgelacht worden. Dann hätten Sie gedacht, was denn das für jemand? So ein Quatsch, wie kann man das denn glauben? Wenn Sie heute das tun, dann sind sie durchaus auf der Höhe der Zeit. Dann ist das ziemlich weit verbreitet. Also ich staune, ab und zu, ich bin jetzt unterwegs immer wieder, so jetzt letzte Woche war ich in Brandenburg, also Stadt Brandenburg in Brandenburg, und gehe da auch durch die Stadt und sehe dann mehrere Geschäfte, Geschäftslokale, da wird dann angeboten Reinkarnationstherapie und Auratherapie, 50 Euro die Stunde. Sie können da hingehen und alle Ihre Lebensprobleme lösen, unter anderem auch mit Karten legen, Tarotkarten. Nicht irgendwo in einem Hinterzimmer, sondern direkt in der Fußgängerzone. Scheinbar lohnt sich das Geschäft, denn es ist nicht nur eines, sondern gleich drei solche Geschäfte, die das anbieten. Das ist ja erstaunlich. Das heißt, die Leute, die so sehr aufgeklärt, rational, vernünftig sind oder meinen das zu sein, glauben daran, dass das Legen von bunten Karten ihnen irgendetwas über ihren Charakter, über ihre Ehe, über ihre Zukunft, die Vergangenheit oder sonst etwas liefern kann. Oder dass eben irgendwelche anderen Dinge da, die dann verschiedene andere Therapien wurden angeboten. Wir leben in einer Zeit, die wieder neu religiös ist. Nur anders religiös aus der Vergangenheit. Wir erleben nicht gerade in Deutschland momentan eine Renaissance christlichen Einflusses oder christlicher Überzeugungen. Nein, das ist eher abgehakt. Das gilt ja als das, von dem man sich distanzieren soll. Und die Leute, die religiös sind, also nach verschiedenen Studien sind es momentan so etwa 20% der Deutschen, die offen sind für Spiritualität, für Religion. Und die haben dann verschiedene Dinge, wo sie etwas suchen. Zum Beispiel, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht und das ist nur stellvertretend für vieles andere. Hier sehen wir eine Zeremonie, eine religiöse Zeremonie. Man sieht das ja an dem Baum. Da sind dann verschiedene Opfergaben aufgeschichtet und zwar des Neugermanentums. Also das ist jetzt nicht von Schauspielern, das ist eine echte Weihe. Nicht? Also manche erinnern sich vielleicht, die Germanen vor grauer Zeit, also in grauer Vorzeit, die hatten ja ihre Götter, also die Germanen waren ja eingewandert aus dem Osten, heutige Ukraine und so, dann in dieses Gebiet, was wir heute Deutschland nennen, hatten ihre Religion dabei mitgebracht und in ihrer Religion gab es verschiedene Götter, also unter anderem Wodan oder Odin. Oder Freier oder so etwas. Also viele verschiedene Götter. Diese Götter waren Vegetationsgötter. Sie wurden angebetet in der Natur. Man hatte eine starke Naturbezogenheit. Denn diese Götter waren aber auch brutal und rücksichtslos. In erster Linie sollten sie den eigenen Vorteil sichern. Das heißt, die Germanen waren insbesondere kampfeslustig, also waren ihre Götter auch kampfeslustig. Und sie sollten ihnen den Sieg in der Schlacht bringen. Also so etwas. Und diese Götter forderten auch Opfer, Menschenopfer, Tieropfer. Das berichten uns römische Quellen, die Germanen selbst haben nicht aufgeschrieben. Wir wissen das aber auch aus der frühchristlichen, also frühmittelalterlichen Zeit. Da gibt es dann auch andere Autoren, also andere Leute, die dann in germanischem Gebiet unterwegs sind, Wulfila zum Beispiel bei den Goten und berichtet dann über deren Frömmigkeit, also germanische Frömmigkeit. Dann gibt es eine große Auseinandersetzung zwischen germanischer Frömmigkeit und christlicher Glauben. Und das ist dann in der Zeit in Deutschland so, naja, das beginnt im 2. Jahrhundert in den römisch besetzten Teilen Süddeutschlands. Da ist noch germanische Frömmigkeit, kommt christliche dazu. Als das römische Reich im 5., 6. Jahrhundert zusammenbricht, das weströmische, dann kommt diese Auseinandersetzung auch in dem ganzen Territorium des heutigen Deutschlands, aber innerhalb von etwa 1000 Jahren. Es braucht fast 1000 Jahre, ehe dann die letzten Gebiete Deutschlands, heutiges Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, die noch sehr lange an dem germanischen Glauben festgehalten waren, wo dann überwiegend christlicher Glaube sich durchgesetzt hat. 1000 Jahre. 1000 Jahre auch Auseinandersetzung, geistliche Auseinandersetzung, verschiedene Ebenen. Wir lesen das von einigen der Leute, der Missionare, die da unterwegs sind, der Christen, der Mönche, der sonst irgendwie etwas, dass sie mit okkulten Phänomenen zu kämpfen gehabt haben. Zum Beispiel Martin von Tours, Bonifatius oder andere, die da namentlich uns heute auch bekannt sind. Und dass dann sich der christliche Glaube unter anderem durchsetzt, weil die Menschen merken, der Glaube, von dem die Christen sprechen, ist stärker. Der Glaube, von dem die Christen sprechen, ist menschlicher, ist liebevoller, ist praktikabler und so etwas. Das ist häufig das, was die Leute überzeugt hat. Und dann ist der germanische Glaube weitgehend verschwunden, bis auf einige so Alltagsformen des Aberglaubens, die sich unter der christlichen Decke auch noch weiter erhalten, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Im 19. Jahrhundert, da haben wir eine starke antichristliche Bewegung. Also das heißt, man möchte den christlichen Glauben aus der Öffentlichkeit verdrängen, will etwas Neues dahinsetzen. Einige wollen etwas Atheistisches dahinsetzen, wie zum Beispiel Ludwig Feuerbach oder dann später eben Karl Marx. Andere wollen dann zurück zur germanischen Religiosität oder das, was man dafür hält. Deshalb im 19. Jahrhundert gibt es ein Aufblühen, so eine Mystifizierung des Mittelalters, was plötzlich schön und nett und angenehm ist und vor allen Dingen die germanische Zeit des Mittelalters, die wird als schön und nett bezeichnet. Im nächsten Bild sehen wir, genau, das ist das Stichwort, was gerade schon genannt worden ist, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, das ist eine der beliebtesten Orte der Neugermanen. Ab und zu bin ich da, sehe dann auch einige, die dorthin kommen. Das sind die sogenannten Externsteine bei Hornbad Meinberg. Da habe ich 20 Jahre etwa 5 Kilometer von entfernt gewohnt. Jetzt sind es ungefähr 10 Kilometer entfernt. Und da sagt man, das ist Energie, das ist die Energie. Und da hat man das ausgebaut als neugermanische Kultstätte. Da wurde interpretiert, Ende des 19. Jahrhunderts, hier hätten die Germanen die heiligen Götter angebetet. Später seien die bösen Christen gekommen und hätten sie dabei vertrieben. Das Ganze hatte dann nochmal eine Steigerung erfahren in der Zeit des Nationalsozialismus. Da gab es nämlich eine Stiftung Germanisches Kulturerbe. Und die haben da Ausgrabungen gemacht, um eben die Reste der germanischen Kultstätte zu finden, die dort gewesen sein sollte. Es wurde auch gesagt, dass dort möglicherweise der Irminsul, nämlich der heilige Baum der Germanen, gestanden haben soll. Ergebnis dieser von den Nazis finanzierten Ausgrabungen war gleich null. Man hat da nichts gefunden. Das Einzige, was man gefunden hat, sind Reste von Mönchen, die da im 8., 9. Jahrhundert hingekommen sind, Höhlen eingemeißelt haben. Und das, was man hier jetzt nicht sieht, aber dort auf der anderen Seite der Felsen, und zwar hier auf der linken Seite, da ist ein riesengroßes Relief, das größte Relief Nordeuropas aus dieser Zeit, etwa 1000 Jahre alt. Und da ist Jesus, der vom Kreuz abgenommen wird. Also das ist das, was man dokumentieren kann, archäologisch und so weiter. Der Rest nicht. Das hindert aber auch gar nicht daran, dass dort regelmäßig Führungen stattfinden für Neugermanentum, für die Kultstätte der Götter, was man da geopfert hat und gemacht hat und so weiter. Aber das ist nur ein Ort neben vielen, wo Menschen neu auf der Suche sind. Man hat ihnen Glauben weggenommen, christlichen Glauben, früher einmal, ihnen oder ihren Vorfahren. Jetzt sind sie auf der Suche nach Spiritualität, merken, es gibt irgendwie mehr zwischen Himmel und Erde, als sie sich da so allgemein träumen lassen und sind dann auf der Suche nach Energie, Kraft, Gott und unter anderem an diesen Orten. Das Ganze sollte auch noch ausgebaut werden. Hitler hatte vor, wenn er den Krieg gewinnt, dann sollte Detmold, die nächstgrößere Stadt, wo ich jetzt wohne, sollte zu einem ganzen Kultbereich ausgebaut werden. Und nicht weit entfernt gibt es die Wewelsburg. Das war die Burg, in der die SS-Oberen eingeweiht worden sind in germanische Kulthandlungen. Insbesondere der Himmler, der war ganz überzeugt davon, dass es eine neue Religion braucht, eine deutsche Religion, dass das Christentum zu schwach sei und man deshalb das Christentum germanisieren müsse, um dahinter so eine Mischung aus Germanentum und Christentum zu machen. Das Ganze ist dann mit Ende des Zweiten Weltkrieges relativ untergegangen. Es gab dann eine nächste Phase des Aufblühens des Neugermanentums. Das war Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre. Hier sehen wir ein Bild aus einer Privatwohnung, wo jemand germanische Götter verehrt. Also das heißt, diese kleinen Pfähle, die da sind, das sind dann eben Götterstatuen, germanische Götterstatuen. Und davor werden dann Opfergaben abgelegt. Also das zelebriert man so auch. Es gab dann Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ein Abflauen und jetzt seit etwa 5, 6, 7 Jahren wieder ein neues Interesse an germanischen Göttern. Ich habe mehrere Leute schon getroffen irgendwo auf der Straße, die mir sagen, mein Gott ist Odin oder mein Gott ist Wodan oder so etwas. Wenn wir jetzt das nächste Bild sehen, dann ist da auch so ein Schmuckgegenstand. Das ist zum Beispiel der Hammer, nicht? Der Hammer des Thor. Vielleicht kennen Sie das auch als so zum Umhängen, Schmucksymbole oder so etwas. Und Menschen, die das bewusst tragen, wollen das, weil sie ihr Leben dem Tor weihen wollen und weil sie hoffen, dass der Tor ihnen dann Kraft gibt. Es gibt auch spezielle Kulthandlungen, deshalb gibt man vor, diesen Götterstatuen legt man Opfergaben ab, weil man damit diese auflädt und stärkt die Götter. Und wenn die Götter stark sind, dann können die mir auch wieder in meinem Alltag helfen. Also das ist die Konzeption, die dahinter steht. Ein Bereich, nicht der einzige. Kommen wir zum nächsten Bild. Da ist ein Mann, den vielleicht der ein oder andere von Ihnen kennen. Vermute ich einmal. Also wenn nicht, kann ich Ihnen auch helfen. Das ist nämlich Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, Intellektueller Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, sah sich selbst als Erforscher und Spezialist, was Goethe angeht. Insbesondere war von Goethes Naturdeutung angesprochen und begeistert. Er selbst sah sich als Multitalent, seine Anhänger sehen das heute ganz genauso. Die Goethe-Gesellschaft wollte später von ihm nichts mehr zu tun haben, weil er sich immer stärker der Esoterik, der Hellseherei, der Mystik und den östlichen Religionen geöffnet hatte. Er war erst Mitglied und auch Sekretär der von Helena von Blavatsky gegründeten Theosophischen Gesellschaft. Die hatten unter anderem in Indien einen kleinen Jungen gefunden, sie nannten ihn dann Krishnamurti, und sie meinten, dass der Erlöser der Welt sei. Als der junge Mann allerdings älter geworden ist, wollte er davon nichts wissen und hat der Organisation gekündigt, was für sie ein großer Schock gewesen war, weil der Erlöser der Welt plötzlich selbst nicht Erlöser der Welt sein wollte. Steiner hatte sich dann von der Theosophie getrennt und seine eigene Organisation aufgemacht, die er dann nicht mehr Theosophie, also Theos Gott und Sophia Weisheit, also die Weisheit von Gott, sondern Anthroposophie, Anthropos der Mensch und Sophia die Weisheit wiederum, also die Weisheit von Menschen. Darin hat er eine neue Religion geschaffen, und zwar eine Religion in der Mischung zwischen asiatischen Vorstellungen und Anklängen an christlichen Vorstellungen. Er hat dann auch Systeme entworfen für fast jeden Lebensbereich. Beispielsweise hat er spezielle Lehren erfunden für die Ernährung. Das kennen wir heute auch, es gibt bestimmte Formen von Ernährung, die momentan auch gerade in Mode sind, weil sie gerne verkauft werden als ökologischer Landbau oder ökologische Ernährung, was sie im Kern gar nicht sein sollen, sondern von Rudolf Steiner geht es darum, er hat ganz spezielle Rezepte davon, aber es geht darum, dass es um eine Steigerung der Energie im Menschen geht. Also hier ist keine physikalische oder chemische Energie gemeint, sondern eine spirituelle Energie. Er hat eine spezielle Form des Tanzes entwickelt, Eurythmie. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, das wirkt, wenn man das nicht kennt, erstmal fremd, weil durch die Eurythmie soll sich eben auch die kosmische und die eigene Energie in Körperbewegungen ausdrücken und kann stimuliert und verändert werden. Also zum Beispiel gibt es dann Übungen damit, dass man eben, wenn man läuft, die meisten Leute treten so mit dem Hacken auf, jetzt sollte man zuerst mit dem vorderen Fuß austreten und dann so. Das sind zum Beispiel einige Übungen bei der Anthroposophie. Man kann dann auch seinen eigenen Namen tanzen, zum Beispiel. Oder so etwas. Das sind spezielle künstlerische Formen, die Entwicklung des eigenen Geistes voranbringen sollen. Es gibt eine spezielle Architektur. Zum Beispiel an dem nächsten Bild ist das dann zu sehen. Das ist nämlich das internationale Zentrum der Anthroposophen in Dornach bei Basel. Und da gibt es eine ganze Siedlung ringsherum. Und die ist nach speziellen architektonischen Vorstellungen aufgebaut worden. Eine der zentralen ist beispielsweise, weder ein Fenster noch sonst irgendwie etwas darf einen rechten Winkel haben. Weil ein rechter Winkel ist problematisch für die geistige Entwicklung und Spiritualität. Deshalb sieht das Gebäude auch immer so ein bisschen abgerundet aus. Alle Fenster, wenn man genau hinschaut, sind auch leicht schräg oder rund oder so etwas. Es ist auch so, böse Geister, so war Rudolf Steiner davon überzeugt, würden sich in rechten Winkeln festsetzen. Deshalb, wenn wir im Fenster und so weiter keine hätten, könnten sich auch da keine bösen Geister festsetzen. Er hatte dann auch eine spezielle Vorstellung vom Menschen, die sich dann später vor etwa oder vor genau 101 Jahr, also zur Gründung der Waldorfschulen, dann niedergeschlagen hat. Und zwar hat er den Menschen definiert, der Mensch besteht aus drei verschiedenen Seelen. Entscheidend davon sind insbesondere die Astralseele und die Ätherseele. Diese Seelen sind dauerhaft auch losgelöst von dem Körper. Diese Seelen entwickeln sich allerdings, fangen sie an, erst sich richtig zu entwickeln zu einer eigenen Persönlichkeit, wenn der Körper vollkommen ausgereift ist, so verstand er das, das wird dann auch in der Waldorfpädagogik eingesetzt, und das sei der Fall, wenn die Zähne gekommen sind, dann sei der Körper ausgereift. Diese Seelen, die im Körper sind, haben dann auch einen Zyklus von 3 bzw. 7 Jahren, in denen sie eben verschiedene Phasen durchlaufen und dann auf eine höhere Ebene gehoben werden. Das Ziel ist auch eine Art spirituelle Evolution, die der Mensch durchläuft. Und das nicht nur hier auf der Erde in diesem Leben, sondern in unzähligen Reinkarnationen, die er durchläuft. Also das heißt, wenn der Mensch hier auf der Erde stirbt, dann ist das, was er spirituell richtig gemacht hat, das bleibt an einem Teil seiner Seele, also seiner Ätherseele, stecken. Und jetzt kommt er in eine jenseitige Welt, wir wissen nicht genau, was das für eine ist, und dort kann er sich dann seine nächste Reinkarnation aussuchen. Das heißt, er sucht sich ein Elternpaar aus, bei dem er gerne jetzt geboren werden würde, um seine geistige Entwicklung weiter voranzuschreiten. Und das gibt dann eine endlose Evolution, die am Ende dahin mündet, dass er selbst perfekt wird, vollkommen wird. Wir würden im christlichen Jargon sagen, dass er eben dann Gott wird. Also, dass er selbst sich zu Gott entwickelt. Und hier auf der Erde können dann eben die verschiedenen Handlungen, wie das, was er isst, was er sagt, was er denkt und so weiter, kann alles dazu beitragen. Und das wird dann am Ende des Lebens ausgewertet. Jetzt gibt es einerseits zwei Teufel. Diese zwei Teufel wollen den Menschen davon wegbringen. Der eine Teufel, Luzifer, das ist derjenige, der möchte, dass der Mensch sich schneller entwickelt. Das würde aber seiner Entwicklung schaden, sie wäre nicht gründlich genug. Der andere ist dann derjenige, der will, dass er sich langsamer entwickelt. Und zwischen diesen beiden Teufeln, da muss der Mensch seinen Weg finden. Jesus ist für ihn wichtig. Sogar im Gegensatz zu der gängigen Modetheologie seiner Zeit, die Jesus lediglich als Konstrukt der frühen Theologie betrachtete, ging Steiner davon aus, dass Jesus ein leibhaftiger Mensch gewesen ist. Allerdings, Jesus war lediglich ein jüdischer Wanderprediger, der dann bei seiner Taufe vereint worden ist mit dem Christusgeist. Denn der Christusgeist und Jesus sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Der Christusgeist ist so etwas, eine schon sehr weiterentwickelte Seele. Und diese sehr weiterentwickelte Seele hat sich dann vereint mit dem Jesus, dem Wanderprediger. Und dann hat er durch seine Lehre den Menschen den Weg gewiesen, wie sie sich selbst in eigener Arbeit an ihrer Seele und ihrem Körper weiterentwickeln können. Das war die Idee. Und deshalb, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat auch mit der Erlösung des Menschen, wir Christen das glauben, nichts zu tun. Denn es gibt keine Sünde an sich. Es gibt nur eine gute Entwicklung und eine schlechte Entwicklung. Da muss der Mensch lange genug wiedergeboren werden, um diese gute Entwicklung zu durchlaufen. Deshalb war es auch nicht nötig, dass jemand dafür sterben muss. Das war mehr ein Missgeschick, was allerdings auch nicht wahnsinnig schlimm ist, weil ja Jesus, der historische Jesus, dann reinkarniert ist in irgendeiner anderen Form. Es gibt auch nach seiner Auffassung so eine Hierarchie verschiedener Heilszeiten, die ablaufen. Und die höchste Form der Reinkarnation sind weiße Menschen, also Hellhäutige. Das ist allerdings etwas, was heute in der Anthroposophie nicht mehr so sehr gesagt wird. Das wird etwas als rassistisch angesehen, was es ja möglicherweise auch ist. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts war das durchaus die Auffassung vieler Menschen. Denn da schaute man herab auf die Menschen anderer Kulturen und Zivilisationen und meinte eben, wir sind ja in der Blütezeit des Kolonialismus, nicht? Als das da Anfang des 20. Jahrhunderts der Rudolf Steiner sagt. Und dann meinte eben, ist doch ganz klar, europäische, nordamerikanische Kultur ist die höchstentwickelste. Also da sind auch die besten Seelen drin, die höchstentwickelsten Seelen. Und das ist das vor man hinterher sich ausrichten muss. Nun, das ist jetzt nur eine Kurzform der Anthropologie, also der Auffassung des Menschen, die allerdings Grundlage ist auch der heutigen Waldorfpädagogik. Und jetzt meinen vielleicht manche, ach, das kann doch so gar nicht sein, denn wenn ich die Leute sehe, die da irgendwo in der Waldorfschule unterrichten, das sind doch alles liebe, nette Menschen und das mag ja auch so sein. Also das heißt, wie lieb und nett jemand ist, hat ja nicht damit zu tun, welche Weltanschauung er vertritt. Deshalb möchte ich Ihnen gerade mal einen Auszug vorlesen aus einem Artikel, der am 7. September 2019 erschienen ist in der Süddeutschen Zeitung. Also das heißt vor ziemlich genau einem Jahr. Zum Jubiläum der Waldorfschulen, 100 Jahre Waldorfschulen. Der Autor, promovierter Pädagoge, stellt sich dann vor. Meine Mutter war Lehrerin an der Waldorfschule. Ich habe dort mein Abitur gemacht. Später habe ich selbst an drei Waldorfschulen unterrichtet. Was ich erlebt habe, das hat mich verstört. Es geht in Waldorfschulen viel esoterischer zu, als ich früher gedacht hätte. Waldorf hat den Charakter einer Sekte und mittlerweile bin ich überzeugt, Waldorf richtet Tag für Tag Schaden an. An fast jeder Schule findet sich ein harter Kern mit Leuten, die Rudolf Steiner wie einen Religionsgründer behandeln. Also seine Meinung, wie gesagt, promovierter Pädagoge, ich wiederhole nochmal, seine Mutter war Waldorflehrerin ihr Leben lang, er selbst hat an der Waldorfschule sein Abitur gemacht, er selbst hat hinterher dann promoviert, hat an drei verschiedenen Waldorfschulen unterrichtet, also jemand, der nicht nur von außen schreibt, sondern das Ganze dann eben auch von innen kennt. Also dann sagt er, als er dort in der Schule war, das fand er alles an ganz toll. Ich lese hier vor, Zitat, ich fand es toll da. Die Schule strahlte etwas Geheimnisvolles aus. Das fängt schon mit dem Gebäude an, die verwinkelte Architektur. Ich habe es ja erklärt. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Dann sagt er, etwas merkwürdig war für mich als Schüler nur, dass ein Lehrer reihum unsere genauen Geburtsdaten mit Geburtsstunde erfragte, um astrologische Berechnungen anzustellen. Ich wurde so und so geboren. Dann zählte er auch, wann er geboren war und was dann als Resultat dabei herausgekommen ist. Auch nach etwa 10 Jahren mit Lehramtsstudium fertig war, wurden meine beiden Eltern krank und er ist dann eben an die Waldorfschule gekommen, beschreibt das hier auch. Und Esoterisches habe ich da nicht viel erlebt. Befremdlich war für mich nur, dass eine Debatte unter Lehrkräften damit beendet wurde, dass jemand Rudolf Steiner zitierte. So hier, der ist dann die Lösung, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Mit einem Mal saß ich in einer sogenannten Kindesbesprechung. Da hockten 10 bis 15 Waldorflehrer zusammen und beratschlagten lange und ausführlich, was mit dem speziellen Kind los sein könnte. Über eine Schülerin hieß es beispielsweise, dass sie blonde Haare und blaue Augen habe. Das erzeugt eine innere Spannung in ihr. Sie habe viel Schwefel im Körper und brauche deshalb spezielle Bewegungsübungen und homöopathische Mittel, damit sich das verändern könnte. In einem anderen Fall ging es um ein Kind, das etwas hibbelig war. Im Laufe des Gesprächs war sich eine Kollegin schließlich sicher, dieses Kind ist deshalb so unruhig, weil zwischen ihren beiden letzten Inkarnationen nicht genügend Zeit für die Therapie bei den Engeln gehabt hätte. Und da müsste man das eben jetzt so nachholen. Dann schreibt er hier wieder etwas weiter. Der Versuch ging trotzdem schief. Eine Kollegin aus dem Referendariat sagte mir, diese Waldorfschule, ich sollte an diese Waldorfschule wechseln. Wir beide waren völlig verdattert, als wir zum Schuljahresbeginn mit dem Kollegium einstimmig den Wochenspruch aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner einstudierten. Damit sollten wir die Kinder begrüßen. Der Weltgeist erstrebt fort, in der Selbsterkenntnis neu belebt und schafft uns Seelenfinsternis und Sinn, Willensfrucht. Ja, dann geht es noch ein bisschen weiter und er berichtet eben davon, dass ihm das immer wieder dort begegnet sei, dass auch etwa die Hälfte der Lehrkräfte, die er an Waldorfschulen begegnet hatte, hätten keine universitäre Studium gehabt, hätten auch da keinen Abschluss, sondern hätten auf Waldorf-eigenen oder anthroposophisch-eigenen Ausbildungsstätten eben diese Theorie kennengelernt und würden die dann auch an den entsprechenden Schulen verbreiten. Wenn ich dann jetzt auf die Seite irgendeiner beliebigen Waldorfschule komme, sehe ich das natürlich nicht. Wundert das irgendjemanden? Natürlich wundert das keinen Menschen, wenn jetzt so etwas, was hier ein Waldorflehrer, der an 3 verschiedenen Schulen und so weiter unterrichtet hat und selbst die Schule besucht hat, wenn der da schreibt, dann gibt es da ja eine gewisse Erfahrung und zwar nicht nur von einer Schule. Also er hat eine selbst besucht, an 3 verschiedenen unterrichtet und seine Mutter und so weiter. Aber warum macht man das nicht? Ja, weil diese Aspekte wirken für viele Deutsche etwas skurril, etwas seltsam. Deshalb werden solche Sachen nicht auf der Werbebroschüre berichtet, aber das ist ja bei allen anderen Einrichtungen auch so. Egal, wo wir hingehen, also welcher große Automobilhersteller wirkt davon, wir zerstören die Umwelt. Bei uns garantiert manipulierte Dieselabgase. Also sagt ja auch keiner, nicht? Sondern dann sieht man auf einer Werbeplakat ein Auto, natürlich mit 0 Ausstoß, auf einer grünen Wiese durch eine grüne Aue, alles ist toll und so. Das ist ja klar. Also wir alle sollten sehr klar sein, dass das, wie Menschen oder Organisationen oder sonst was sich vorstellen, nur sehr bedingt mit dem zu tun hat, was immer Realität ist. Denn bei dem, was man vorstellt, will man ja eine Idee verkaufen, möchte etwas weitergeben, möchte Menschen gewinnen oder für die eigene Sache einspannen oder so etwas. Ja, also da Waldorf. Waldorf ist ja nur ein Aspekt von der Anthroposophie. Dazu gehören ja auch Medizin, was beispielsweise im Moment sehr in Mode ist, alternative Heilmethoden. Da gibt es auch speziell anthroposophische, die jetzt nicht irgendwie naturwissenschaftlich basiert sind, sondern wo es um eine geistige Heilung geht. Also geistige Energie, die gesteigert wird in Pflanzen oder losgelöst von Pflanzen nach speziellen Zeremonien. Ja, das nächste Bild. Das kennen wahrscheinlich auch einige von uns, ein anderer Bereich, jetzt nicht Anthroposophie, sondern das, was ja für manche vielleicht erstaunlich ist, ein regelrechter Boom ostasiatischer Praktiken. Also da war ich mit meiner Frau vor nicht noch nicht allzu langer Zeit in einem öffentlichen Schwimmbad, also so Wellness-Schwimmbad, wir gehen da ab und zu schwimmen und also nicht bei dem, sondern wir schauen noch mal verschiedene an, um das so kennenzulernen. Das war dann eines Bali-Therme. Und da waren dann überall Buddhas aufgestellt. Fand ich ja schon interessant. Hatte dann auch den Bademeister gefragt, wieso dann über Buddhas sind. Hat er, das weiß er auch nicht. Das Management hat gesagt, das ist Wellness. Ja, also deshalb werden die da aufgestellt. Ich weiß nicht, haben Sie mal ein Schwimmbad gesehen, wo lauter Kruzifixe stehen? Oder so, Jesus-Bildchen? Also ich nicht, ne? Wäre doch auch Wellness, oder? Jesus für Wellness, für die Seele wird gereinigt oder was weiß ich. Also zumindest müssten wir sagen, Buddha hat seine Sache nicht als Wellness-Dekoration verstanden. Und in Ostasien werden Buddha-Statuen auch nicht als solche benutzt. Hier gibt es einen gewissen religiösen Kolonialismus. Das heißt, man nimmt aus verschiedenen Religionen etwas heraus, mischt das neu, versucht es für seinen eigenen Vorteil zu nutzen, um dann am Ende eine Art Privatreligion daraus zu kreieren. Und eine der beliebtesten Teile davon, Bestandteile, ist dann Yoga. Bei uns in der Nähe, also an dem Ort, an dem ich dort eigentlich 20 Jahre jetzt gewohnt habe, Hornbad Meilenberg, gibt es die größte europäische Yoga-Einrichtung, Yoga Vidya. Hat in ganz Deutschland 50 Niederlassungen, etwa die Hälfte aller Yoga-Lehrer in Deutschland sind dort ausgebildet worden. Es gibt einen riesigen Komplex, wo man da alles Mögliche machen kann, um Yoga kennenzulernen. Ich war auch schon mehrfach da, mir das anzuschauen. Allein, wenn man hineinkommt, schon auf der Empfangstheke, steht eine große Statue des Gottes Ganesh, damit man gleich weiß, woran man ist. Die jede Woche werden dort Feueropfer an die hinduistischen Götter gebracht. In jedem Übungsraum sind natürlich Bilder von hinduistischen Göttern an den Wänden, damit man das mitbekommt. Jede Woche werden dem fortgeschrittenen Yoga-Übenden Kurse gegeben in der Bhagavad Gita und in den Upanishaden, also das heißt den hinduistischen Schriften, damit man eben auch Harmonie für seine Seele und sein Denken bekommt. Mantra singen gibt es auch jeden Tag dort. Mantra sind Sanskrit-Silben, häufig die Silben von Götternamen, die, wenn man sie immer wiederholt, den inneren Menschen läutern und reinigen sollen. Ja, die Leute, die dorthin gehen, sind ganz normale Deutsche und Leute auf der Suche nach spiritueller Erfüllung, nach irgendwie mehr, sie wollen dort weiterkommen. Es haben sich jetzt auch einige Organisationen, Initiativen dort niedergelassen, zum Beispiel ein Geschäft in Hornbad Meilenberg, die machen Managementsberatung nach Karma-Vorstellungen. Also wie kannst du deine Firma führen, damit möglichst viel gutes Karma dabei herauskommt, also für deine Reinkarnation, wenn du dann wieder lebst oder wenn nachher etwas anderes dabei kommt. Auch hier, ich bin ja jetzt noch nicht dabei zu sagen, das ist irgendwie gut oder ist böse, sondern einfach, wir sehen, da gibt es religiöse Ansprüche, da gibt es Menschen, die offen für diese religiösen Vorstellungen sind und das fordert jeden, der das sieht oder mitbekommt, und das sind wir ja alle, irgendwie zu einer Stellungnahme heraus. Also dass wir sehen, wo stehen wir denn da eigentlich? Wie gehen wir denn damit um? Noch ein paar Punkte, habe ich jetzt auch noch zwei andere Bilder, die uns das deutlich machen, das kennen Sie vielleicht auch, Edelsteine. Halbedelsteine, durchaus ja schön, nicht, dass so viele, die glitzern, glänzen, farblich schön und so. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit meiner Frau auch einen geschenkt, einen grünen. Das war aber nicht so sehr, weil ich vorher nachgeschaut habe, welche Heilenergie der möglicherweise hat und wobei der weiterhelfen kann, sondern einfach, weil meine Frau grüne Augen hat, habe ich gedacht, das passt gut. Ich habe so eine Kette da mit einem grünen Anhänger und ihr gefiel das auch sehr gut. Und also hier geht es dann eher dann ums Ästhetische, nicht so sehr. Aber hier, wenn Sie das nachschauen, war mit meiner Frau dann auch vor, wann war das, vor einem halben Jahr, bei so einer Edelsteinmesse. Und dann sagten auch die Leute, die vorher sich mehr geologisch damit beschäftigten, ja, geologisch ist heute keiner mehr interessiert. Es gibt keine Leute mehr, die irgendwelche Steine sammeln. Aber dann sagen sie, ja, die meisten sind heute umgestiegen eben auf Edelsteintherapie, weil dann schreibst du eben dazu, das hilft gegen Kopfschmerzen und das hilft gegen Konzentrationsstörungen und das hilft gegen das. Und die Leute kaufen dir die Steine, die sie sonst nicht haben würden und stellen sie sich zu Hause auf oder hängen sie um oder so etwas. Im Grunde genommen ist das hier auch eine religiöse Übung. Denn es ist ja vollkommen klar, ich hoffe, jeder von uns versteht, dass dieser Stein an sich keine Kopfschmerzen beheilen kann, dass dieser Stein an sich, also ein Stein ist zum Beispiel auch, den würde man mir wahrscheinlich aus den Händen reißen, manche zumindest, gegen Eheprobleme. Es gibt Steine, die helfen gegen Eheprobleme. Das ist ja toll, nicht? Sie brauchen sich mit dem Ehepartner eigentlich gar nicht mehr richtig aussprechen, Sie müssen nur den richtigen Stein umhängen und er tut das auch und dann alles klar. Also so zumindest ist das Versprechen. Und dass das jetzt nicht um naturwissenschaftliche oder sonst was Phänomene geht, ist ja auch klar, sondern hier handelt es sich um religiöse Angebote. Ja, dann habe ich, glaube ich, hier noch ein Bild, das ist das letzte dann. Ja, also hier geht es um ein Altar. Das hier ist der Altar von einer Wicca-Hexe. Also es gibt ja auch Frauenorden. Man versteht das so als Mischung von Emanzipation, Feminismus und Hexerei, aber eben mit religiösen Elementen dabei. Und dieses hier ist so der Altar, wie das dann aussieht, wenn man da Wicca-Hexe ist und dann Zeremonien feiert oder eben die Göttinnen bittet, dass sie dann Energie geben, dass sie einem beschützen, helfen und so weiter. Wir haben das ja vorher bei den Neugermanen. Hier ist das dann eben mit etwas anderen Hintergrund. Wir haben ja eingangs gehört, dass der Paulus uns gesagt hat, Christen oder die Menschen, die Christen sein wollen, die sind in einer Auseinandersetzung, sind in einem Kampf, hat er dort im Epheserbrief gesagt. Und dann fordert er uns ja auf, dass wir nicht blind dafür sind, sondern sehen, dass es diese geistlichen Auseinandersetzungen gibt, ohne dabei jetzt irgendwie zu verbittern, zu verbiestern oder Sachen zu übertreiben oder so etwas, aber die Realität zu sehen. Nicht die Idee, wir sind in einer neutralen Welt und jeder sucht sich irgendwas aus und das sei jetzt alles entweder vernünftig begründet oder vollkommen stehen nebeneinander, sondern es gäbe da eine spirituelle Auseinandersetzung. Es gäbe auch Gut und Böse, richtig und falsch, von Gott und nicht von Gott. Und in dieser Auseinandersetzung müssen wir erst einmal sehen, dass wir darin stehen, dass wir jetzt nicht irgendwo in einem neutralen Bereich sind. Sehen, dass es eben auch religiöse Angebote und Interessen gibt, die uns vermittelt werden sollen, die anderen Menschen vermittelt werden sollen und wo wir nicht am Ende einfach sagen können, ja, jeder sucht sich halt aus, was er will. Ja, natürlich sucht sich am Ende jeder aus, was er will, nur als Christen sind wir eigentlich der Überzeugung, dass nicht alles den Menschen wirklich hilft, sondern dass vieles dem Menschen ja sogar schadet. Im Alten Testament finden wir ja ganz klare Statements dazu. Eines zum Beispiel beim Propheten Jesaja, der dann ganz deutlich sagt, also in seiner Kritik der Hersteller von Götzenbildern, dann ganz halbes Kapitel, führt er dann auf, wie dann diese Götzenbilder hergestellt werden aus Holz und dann versucht er die Leute zu überzeugen, zu sagen, hey, was ist denn das? Dann nimmst du einen Holzklotz und haust ihn in zwei und mit einem Teil verbrennst du und wärmst dir die Finger daran, den anderen beschnitzt du und kniest vor ihm nieder und betest ihn an. Das ist doch Quatsch. Und in demselben Kontext sagt er, diese ganzen Götter sind eigentlich nichts. Damit will er sagen, die haben keine Substanz, keine Energie, keine Kraft an sich. Das will er damit natürlich nicht sagen, dass es keine übernatürlichen Mächte gibt außer von Gott. Das sagen ja andere biblische Stellen ganz deutlich. Nur er will sagen, da ist kein gleichberechtigtes Nebeneinander von Gott und anderen Energien oder Kräften, sondern es gibt Gott und ja, dann gibt es den Gegenspieler Gottes, den Teufel oder wie auch sonst immer in der Bibel heißt. Und der versucht Menschen durch billigen Ersatz, durch Nachäffen von göttlichen Inhalten zu verführen. Und so wird im Alten Testament interpretiert, das sei der Hauptinhalt der anderen Götter, die in den Völkern ringsherum verehrt werden. Natürlich würden wir heute sagen, ja, das klingt aber jetzt ziemlich intolerant. Das ist es ja auch. Aber Religion, zumindest echte Religion, hat immer eine gewisse Form von Intoleranz. Aber jede Ideologie und Philosophie auch. Also diese Idee, wir sind für alle und jedes ist gleichberechtigt, ist ja Unsinn. Das vertreten meistens auch nur diejenigen, die im Moment nicht dominieren, um zur Dominanz zu kommen. Und sobald sie dann dominieren in der Gesellschaft, ist das dann auch vorbei. Also da hat mir doch neulich eine junge Frau, die ich aus der Gemeinde kenne, gezeigt, sie war auf einer Demonstration gegen rechts in Bielefeld. Und dann hat sie da fotografiert, so ein Schild, und das fand sie ganz besonders toll, denn da stand, wir sind für Vielheit und Toleranz. Damit schwemmen wir den braunen Dreck weg. Und da dachte ich, ja, das ist ja interessant. Also Vielfalt, bunt, so. Aber die Gegner, gegen die man demonstriert, sind nicht mal mehr Menschen, sondern sie sind Dreck. Redet man mit ihnen? Nein, man schwemmt sie weg. Also eigentlich fand ich dieses Plakat tatsächlich auch toll, weil es nämlich eine Ironie ist, ein totaler Gegensatz ist. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich tolerant wäre, dann müsste ich sagen, ja, Nazis, kommt her, es waren auf der Demonstration ja keine, und wir reden miteinander. Nein, aber man redet nicht miteinander, denn der Nazi ist Dreck. Das Einzige, was man mit Dreck macht, ist wegschwemmen. Es gab hinterher auch jemanden, der dieselbe Plakat gesehen hatte, sich dann in der Neuen Westfälischen kritisch darüber beklagt hatte. Der wurde dann aber gleich auch beschimpft von den Veranstaltern der Demonstration, ob er selbst recht sei. Denn sonst könnte man doch so etwas nicht kritisieren. Denn es ist doch wohl ganz klar, dass man da diese Leute nicht ernst nimmt, dass sie ihnen keinen Raum geben darf. Also was ich damit sagen will, ist auch, dass selbst die Leute, die sich als sehr tolerant benennen, häufig es in der Realität nicht sind, sondern nur so lange, bis sie die Möglichkeit haben zu bestimmen, was richtig und falsch ist, und dann ist es mit der Toleranz eben relativ schnell vorbei. Wir sind in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, was auch nicht unbedingt schlimm ist, das ist halt so, wir müssen es wahrnehmen. Wir sind in einer religiösen Auseinandersetzung, das ist auch erstmal nicht schlimm, wir müssen es nur wahrnehmen. Nur wer schläft und nicht merkt, dass diese Auseinandersetzung da ist, der wird irgendwann davon überrollt oder übernimmt einfach das, was ihm 100.000 Mal vorgekaut worden ist, was ja auch in vergangenen ideologischen Zeiten genauso gewesen war. Also zu sehen, wir sind in einer Auseinandersetzung, gesellschaftlich, intellektuell, werteorientierte Auseinandersetzung. Es geht ja auch nicht darum, dass Werte verfallen. Manche sagen sich, die Werte verfallen. Nein, es gibt eine Neuwertung der Werte. Es werden einfach neue Werte aufgestellt. Es werden Begriffe neu definiert. Also mancher merkt das ja nicht, dass neben ihm die Begriffe, die er schätzt, schon eine vollkommen neue Bedeutung bekommen haben. Beispielsweise viele schätzen Familie als Wert. Selbst viele junge Menschen schätzen das. Aber in dem Mainstream, beispielsweise geäußert in der Bundesfamilienministerium, wird deutlich gesagt, Familie ist da, wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben. Also wahrscheinlich derjenige christlich geprägte würde sagen, na, das sehe ich aber nicht als Familie. Für mich ist doch Familie ein Mann und eine Frau, verheiratet, treu in Liebe und mit Kindern. Das war gestern. Familie bedeutet heute etwas anderes. Und wenn eine Partei sagt, wir sind familienfreundlich, dann versteht manche, aha, die sind jetzt für christliche Familienethik. Nein, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Oder beispielsweise Treue verstehen viele Leute als etwas Positives, was Beziehungen angeht. Jetzt lesen Sie da neue Studien über Treue und dann wird gesagt, Treue habe nichts zu tun mit sexueller Ausschließlichkeit. Treue habe auch nichts zu tun mit Dauerhaftigkeit. Sondern in diesem Moment bin ich treu, weil jetzt fühle ich mich emotional an einen Partner gebunden. Wenn das im nächsten Jahr nicht mehr ist, dann bin ich trotzdem treu, weil ich bin heute dem treu und morgen bin ich dem treu. Jetzt würden wahrscheinlich manche sagen, aber so, ich verstehe doch Treue, weil das ist was ganz anderes. Ja, das war gestern. Also das heißt, bestimmte Sachen, da werden Begriffe benutzt, die einfach positiv gefüllt sind, die man nicht einfach abschaffen will, sondern sie werden einfach inhaltlich neu gefüllt. Und deshalb müssen wir sehen, es gibt häufig allein schon in der Sprache, wie wir uns ausdrücken, was wir sagen, was wir nicht sagen, müssen wir uns darüber klar sein, was ist damit eigentlich gemeint, was vertreten wir damit. Und wir sollten bemerken, dass es natürlich Veränderungen gibt und Veränderungen sind nicht generell schlecht. Nur, wenn ich Christ bin, dann bin ich ja überzeugt, dass Gott am Ende recht hat und am Anfang ja auch. Und dass das, was Gott als richtig ansieht, dass er mir das mitgeteilt hat, glücklicherweise. Und dann sollte ich andere ideologisch oder religiös bestimmte Positionen in meiner Umgebung erkennen als solche und dann auch dazu Stellung beziehen. Also das heißt ja nicht immer, dass wir böse dahin schauen müssen. Denken wir mal so eine typische Auseinandersetzung, wie Paulus sie auf dem Areopag gehabt hat. Apostelgeschichte. Paulus kommt von Beröa, geht nach Athen, er bleibt eine Zeit lang da, spricht zuerst mit den Juden in der Synagoge und danach auf dem Areopag mit den Griechen. Den philosophisch gebildeten Griechen. Und dann fängt er erstmal an, da sagt er jetzt gar nicht, das ist alles böse. Wir lesen vorher, dann steht, und sein Geist in ihm ergrimmte, weil er so die Stadt voller Götzenbilder sah. Aber das sagt er keinem Menschen. Aber er sieht, hier gibt es eine geistliche Auseinandersetzung. Heißt das nun, dass ihn aus jedem Tempel irgendein Dämon angelächelt hat? Nein, auch nicht. Er ging da rein, das fand er sogar architektonisch ganz spannend und zu sehen, was da alles ist. Aber er erkannte daran, dass diese griechisch-römische Religion die Menschen gefangen genommen hat. Und zwar mental gefangen genommen hat und religiös gefangen genommen hat. Und deshalb sagt er ihnen dann durchaus erstmal, es ist toll, dass ihr so religiös seid. Also wir sind ja da auch in einer multireligiösen Welt. Viele verschiedene Gottheiten. Jeder konnte sich aussuchen, welchen Gott er verehrte. Neben dem offiziellen Götterkult gab es noch unzählige Mysterienkulte. Eben aus Ägypten, Persien, sonst irgendwoher, die auch damals verbreitet worden waren in Athen. Und dann sieht ihr das und dann sagt er eben, ja schön, dass ihr so religiös seid. Aber ich will euch von dem Gott erzählen, auf den es eigentlich ankommt. Also das heißt, hier ist eine ganz deutliche Positionierung, nicht eine, ach okay, sucht euch irgendwas aus, sondern ich bin überzeugt, dieses ist der Gott, auf den es wirklich ankommt. Und das vertritt er, er lässt sich dann am Ende auch dafür auslachen, ist für ihn auch gar kein Problem. Er versucht aber auch die Leute nicht erstmal zu beschimpfen oder fertig zu machen. Und ich glaube, das ist genauso auch wichtig, wenn Christen heute auftreten. Christen müssen wissen, was sie eigentlich glauben und was sie nicht glauben. Und das heißt, wenn Sie wissen, was Sie glauben, dann können Sie mit diesem Maßstab auch andere Aussagen einordnen, zumindest aus Ihrer Perspektive. Und dann wird das bedeuten am Ende, dass Christen manchmal sagen müssen, das ist aber falsch. Vielleicht erstmal für sich selbst. Das ist ja schon eine ganz wichtige Sache. Manchmal vielleicht auch für andere Leute, die das gerne hören wollen. Also jemand, der es nicht hören will, wäre es ja unsinnig, das jemandem aufdrücken zu wollen. Aber Christen sollten dann vielleicht auch sehen, dass viele Menschen mit den religiösen Angeboten, die wir da gerade gesehen haben, das sind ja nur Beispiele davon, dass viele Menschen damit betrogen werden. Und zwar betrogen werden, weil wenn du wirklich Christ bist, musst du ja sagen, auf dem Weg von Rudolf Steiner, auf dem Weg der Neugermanen mit der Anbetung von Odin, wirst du nicht Ruhe für deine Seele finden, wirst du nicht Vergebung deiner Schuld finden, wirst du nicht in der Ewigkeit bei Gott sein. Und wenn wir das als Christen so verstehen, dann muss unsere Position auch zu diesen Menschen sein, diesen Menschen etwas positiv weiterzugeben von dem, was wir mit Gott erlebt haben, was uns durch die Bibel entgegentritt und was wir da Menschen empfehlen können. Hoffentlich auch aus eigener Erfahrung, also nicht jetzt nicht aus der Theorie. Aber ich glaube, wir sollten es tun. Und es ist nicht so, dass das jetzt böse gemeint ist, genau wie der Paulus das auch nicht tut. Sondern wenn ich etwas weiß, das auch noch gut begründen kann, dann sollte ich die Unterschiede erkennen und das dann eben auch anderen Leuten weitergeben können. Und das macht der Paulus an der Stelle auch. Und die Leute, die das nicht hören wollen, ja, die zwingt er doch nicht. Da kommt er nicht, da holt er nicht die Peitsche raus oder sonst was und sagt, wenn ihr jetzt nicht, dann, sondern ja, dann gehen die wieder. Und er sagt ja, in den nächsten Tagen hat er sich noch mit manchen diskutiert, die dann doch noch was hören wollten. Und einige damals haben sich dafür entschieden, ja, wir glauben, Jesus ist das, worauf wir gewartet haben. Das ist irgendwie, die stillt unsere Sehnsucht, das ist das, was wir brauchen. Und die haben dann die erste Gemeinde in Athen dort gebildet. Und ich glaube, so müssen wir immer wieder sehen, wir sind in einer Zeit starker religiöser und ideologischer Auseinandersetzungen. Wir merken sie eben weniger, weil wir mittendrin sind, weil man es erst im Nachhinein merkt. Also ich merke das zum Beispiel auch regelmäßig, mache ich dann in Jugendgruppen, die das gerne wollen, so ein Seminar über Ideologie erkennen und bewerten anhand von Internetmedien zum Beispiel. Also weil das, was wahrscheinlich viele kennen, ein Großteil der Weltwahrnehmung geschieht heute über YouTube oder ähnliche Sachen. Dann gibt es ein kleines Video und dieses Video soll nicht unbedingt informieren. Selbst, also man muss sich klar sein, selbst Dokus bei YouTube sollen nicht informieren, sondern sie sollen eine Stimmung, sie sollen eine Entscheidung, sie sollen eine Handlung hervorrufen. Und jeder, der YouTube betreibt, erfolgreich betreibt, wird das bestätigen. Zum Beispiel habe ich da mit jemandem gesprochen, der nach der Bibelschule eine Ausbildung gemacht hat als Mediengestalter, dann eben auch noch als Filmer und so weiter, jetzt aktiv ist, der Aufträge aus der Industrie bekommt. Und dann sagt er mir, ja Michael, was da alles gefilmt wird, das ist alles Lüge. Aber wir müssen lügen, denn sonst lässt sich das nicht verkaufen. Da macht er dann einen Film von einem Besitzer eines Parkhauses. Ja, wann wird das Parkhaus gefilmt? Nicht in der Realität, sondern das wird, da sagt er, mussten wir alle Scheinwerfer aufbauen, morgens um 5, wenn es leer ist. Und dann wurde gefilmt, wie das Auto da schön reinfährt, alles viel Platz ist und so weiter. Da sagt er, das Parkhaus ist nie so. Aber in dem Film wird es genauso dargestellt, ja, damit denn die Leute kommen. Also es ist klar, selbst solche Sachen, einfache Video, aber diese Videos wirken. Sie wirken, denn auf uns wirken, das sagen auch Psychologen, Bilder viel, viel intensiver als Worte. Wir sehen etwas und wir meinen, dabei gewesen zu sein. Das ist ja auch besonders bei den politisch gebrauchten oder missbrauchten Videos, die es immer wieder gibt, kann man ganz schnell Effekte gewinnen. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Bilder aus Moria in den letzten Zeit. Welche Bilder sind hauptsächlich bei YouTube zu finden? Es sind Leute, die, also meistens Frauen mit Kindern. Warum? Weil die am meisten Mitleid erwecken. Das ist der Zweck. Und genauso funktioniert es ja auch. Das heißt, es werden Dinge gesagt oder Leute interviewt oder Bilder gezeigt, die Gefühle bei uns wecken, weil am Ende kommt es auf die Gefühle drauf an, nicht auf das, was real passiert. Oder anderes Beispiel, womit hat man es in Deutschland geschafft, dass die Großteil der Bevölkerung Abtreibung befürworten? Also nicht damit, dass man jetzt Bilder gezeigt hat von kleinen Embryonen, die zerstückelt werden. Ganz bestimmt nicht, da hätte keiner dem zugestimmt. Sondern man hat es dadurch geschafft, indem man stellvertretend einige, insbesondere minderjährige Frauen, die vergewaltigt worden sind, mit Tränen vor der Kamera gehabt hat, die gesagt haben, ich bin vergewaltigt worden, ihr könnt mir doch nicht zumuten, das Kind auszutragen. In der Realität sind das etwa 1% der Frauen, die abtreiben. Die Realität sieht vollkommen anders aus. Das interessiert aber keinen. Warum? Denn es werden Bilder gezeigt, nicht um zu informieren, sondern Bilder werden gezeigt, um Emotionen zu wecken. Weil über Emotionen kann man eigene Entscheidungen, Meinungsbildung, Werte bestimmen. Und genauso passiert das. Und wenn ihr, also jetzt sind hier wenige ganz Jugendliche, zumindest schätze ich das jetzt so ein, nicht? Vielleicht sehe ich euch ja erst älter ein, als ihr seid, aber wir Jugendliche hängen den ganzen Tag daran. Bei YouTube. Und ich merke immer wieder, dann spreche ich mit Leuten und sage, ja, ich habe doch in der Doku so und so gesehen. zum Beispiel auch in Auseinandersetzungen jetzt wieder, was weiß ich, Corona oder sonst irgendwas. Und dann ist da irgendetwas, was man sieht, was sachlich vielleicht vollkommen unsinnig ist, aber man denkt gar nicht darüber nach. Man sieht es, weil man Bilder sieht, weil man Stichworte hört, die Emotionen wecken und daran bildet man hinter seine Meinung. Was empfehle ich dann Jugendlichen? Erst einmal, sehe nur noch 10% von den Videos, die du bisher siehst. Weil das ist die Grundvoraussetzung, ohne das geht es nämlich gar nicht. Denn den Rest der Zeit brauchst du, um das zu überprüfen, was du vorher gesehen hast. Das ist natürlich mühsam. Also dann sage ich zuerst, schau dir den Video, den du gesehen hast, von dem du begeistert bist, was da alles reichlich toll drin ist. Schau dir den nochmal an und schreib ganz genau auf, welche Behauptungen werden gemacht und welche Beweise werden da formuliert, nachprüfbare Beweise. An vielen Stellen wird man dann schon merken, dass der Video vollkommen ideologisch ist, weil es nämlich in ganz vielen Videos gar keine Beweise gibt, sondern es werden andauernd nur Behauptungen aufgestellt. Und Behauptungen haben, wie jeder, der etwas wissenschaftliche Arbeiten gelernt hat, wird dann sehen, Behauptungen haben erstmal null Wahrheitswert. Denn Behauptungen kann man alles Mögliche. Nicht? Ich kann sagen, Donald Trump ist ein Außerirdischer. Und viele arbeiten dann eben auch mit Fragen. Kannst du das widerlegen? Könnte es nicht sein? Das sind viele solche Sachen. Und schon denkt man sich, ja, könnte es nicht sein? Ja, wäre ja möglich. Kann ich es wirklich widerlegen? Nicht? Also solche Sachen, die ja null Beweiskraft haben, aber die psychologisch arbeiten, um dann irgendwelche Sachen dann zu untermauern. Ja, und dann versucht die Sachen zu recherchieren. Und dann wird man feststellen, ganz viele Dinge lassen sich sogar relativ einfach recherchieren, weil wir viele Quellen zugänglich haben. So war beispielsweise jetzt auch letzte Woche, hatte mich dann wieder jemand gefragt, hat dann den schon etwas älteren Video angeschaut, war dadurch schwer beeindruckt, Zeitgeist. Zeitgeist, ein Video wurde von einem Amerikaner hergestellt, vor etwa 10 Jahren, geistert immer noch durchs Internet hindurch, hat Millionen von Zuschauern gehabt und unter anderem wurde da vorgestellt, Jesus sei doch genau nur eine Kopie von anderen antiken Göttern, wie zum Beispiel Horus. Da sieht man auf dem Bild, dann ist so der Sprecher, im Hintergrund ist der Tempel von Edfu in Ägypten, ist tatsächlich ein Horus-Tempel und dann sind da Hieroglyphen mit da drauf und dann wird aufgezählt, was doch alles Horus, der ja lange vor Jesus gelebt hat, was der alles getan hätte, was doch ganz ähnlich auch bei Jesus sei. Also so wurde zum Beispiel gesagt, Horus ist von einer Jungfrau geboren. Horus ist am 24. Dezember oder 25. geboren. Bei der Geburt von Horus waren 3 Könige aus dem Morgenland. Horus hatte 12 Jünger. Horus ist vom Tod auferstanden und so weiter und so weiter. Und dann kommt eine lange Liste und jeder, der etwas wenig Ahnung von Religionswissenschaft hat, ist dann hinterher schwer beeindruckt. Das ist tatsächlich auch so, dieses Video, selbst Studenten an der Uni haben mir das zitiert und haben gesagt, siehst du, ist doch ganz klar, wie kann man denn der Bibel glauben? Da ist doch bloß alles abgeschrieben, was schon lange vorher bei Horus vorhanden ist. Und jetzt würde ich ja sagen, meine lieben Studenten, ich dachte, ihr hättet jetzt wissenschaftliches Arbeiten gelernt an der Uni, das scheint aber nicht ganz so zu sein, denn hier sind Behauptungen, jetzt muss man sehen, ob diese Behauptungen auch beweisbar sind. Allein schon bei dieser Aufzählung sollte jeder, der die Bibel nur aus der Entfernung kennt, schon sofort sagen, was für ein Quatsch, total unseriös. Denn wie war das? Ist Jesus am 24. Dezember geboren? Also jeder Bibelleser sollte wissen, nein. Er ist in der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 365 am 24. Dezember geboren. Denn in der Bibel wird ja gar kein Datum genannt. Also wenn Horus wirklich am 24. Dezember geboren worden ist, dann ist es sogar eher unwahrscheinlich, dass Jesus und Horus am selben Tag Geburtstag haben. Denn wir wissen ja, dieser Termin hat sich erst im Mittelalter durchgesetzt. Und zwar, weil man meinte, dass das gut passt eben zur Sonne. Also wenn die Sonne den tiefsten Punkt erreicht hat und dann wieder mehr scheint, dass das doch ein tolles Symbol ist. Oder wie sieht es aus? Waren 3 Könige gekommen, an der Krippe Jesu zu beten? Nur nach Auskunft der katholischen Kirche ja, nach Auskunft der Bibel nein. Und nach Auskunft der Bibel waren da keine Könige, sondern Magoi steht da, also Sterndeuter oder Magier. Und die Zahl wird gar nicht erwähnt. Also müssen wir sehen, aha, das ist genau die wissenschaftliche Arbeit, auf der gebaut wird. Die Sachen, die jeder beim ersten Zuhören hätte merken können, aber die viele nicht merken, weil das klingt doch so und das sind doch so Klischees, da meint man, es sei so. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich Religionswissenschaft studiert habe und wusste, in welchen Fachbüchern ich nachschauen konnte. Und dann habe ich festgestellt, dass all die anderen Parallelen genauso falsch waren. Das heißt, hier tritt einfach jemand vor die Kamera und behauptet etwas, liefert 0 Beweise, nur weil man im Hintergrund ein paar Hieroglyphen sieht, meint eben derjenige, das müsse doch jetzt seriös sein. Und es ist 0 seriös. Also Horus ist weder von einer Jungfrau geboren, noch tritt er nach dem Tod wieder auf, noch hat er 12 Jünger. Alles vollkommen falsch. Aber es wird behauptet, beeinflusst Tausende von Menschen ihrer Wahrnehmung der Bibel, vertrauen auf die Glaubwürdigkeit der Bibel, vertrauen auf die Person Jesu. Und hier geht es ja nur ums faktische Überprüfen. Auch das ist ein Stück geistige Auseinandersetzung. Also wir sind in einer geistlichen Auseinandersetzung, wo manche meinen, ja, bei YouTube fließt mir doch die ganze Weisheit der Welt oder da fließt mir doch die neutrale Wahrheit in den Kopf hinein. Aber genauso ist es nicht. Das sind Leute, die bewusstes Interesse haben, die ihre Weltbilder vermitteln wollen. Und wenn sie klug sind, dann tun sie das so, dass das eben auch funktioniert. Das heißt, mit Bildern, mit scheinbaren Daten, Behauptungen, Fakten, mit Musik, mit irgendwelchen Zeugnissen von Leuten, die dann eben sagen, so ist es oder so habe ich es erlebt. Also jetzt hatte ich dann zum Beispiel einen Artikel gelesen, Sie vielleicht auch, und zwar von Emma, Feministenzeitung, nicht? Eine der letzten Feministenzeitungen, die es noch gibt. Und also ich bin nicht immer mit Ihnen einverstanden. Hier habe ich einen Artikel gelesen, habe ich gedacht, ja was, plötzlich sind wir da total auf einer Seite. Und zwar war das ein Artikel, da haben Sie drei transsexuelle Frauen interviewt. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel auch gelesen habt, fand ich sehr spannend. Drei junge, Anfang 20-jährige transsexuelle Frauen, also das heißt Frauen, die sich jetzt als Männer, die jetzt als Männer geoutet haben, und alle drei sagen, man hat uns betrogen. Das stimmt ja gar nicht, was man uns versprochen hat. Die eine berichtet davon, dass sie eben gerne ja so vorgeblich männliche Sachen gemacht hat, männlichen Sport, männliche Musik und sonst was gehört hat. Und deshalb habe ihr Umgebung gesagt, ja, wahrscheinlich bist du ja ein Mann. Da hat sie sich umoperieren lassen. Und bei den anderen war es ganz genauso. Sie sagten, dass die Therapeuten gar nicht darauf hingewiesen haben, dass es vielleicht andere Ursachen geben könnte, warum man an seiner eigenen Identität zweifelt oder so. Und alle drei Frauen sagen, eigentlich wollen wir wieder Frauen sein, was natürlich nicht mehr geht. Nicht? Ist umoperiert, Hormone gegeben. Die eine sagte, dass sie eben schon mit 13 Hormone bekommen hat, wo ja eigentlich die sexuelle Entwicklung erst noch mitten in der Entwicklung drin ist. Jetzt nur die Frage, wie kommt es, dass so eine Feministenzeitschrift das erwähnt? Dass aber, wenn ihr das eingebt, ich bin im falschen Körper geboren bei YouTube, werdet ihr von solchen Stellungnahmen keinen einzigen finden in Deutschland. Ja, das wird auch deshalb so sein, weil solche Stellungnahmen werden von YouTube nämlich regelmäßig gelöscht unter Hassrede. Weil wer so etwas sagt, stellt ja in Frage, dass jemand seine sexuelle Identität verändern würde und könnte und deshalb sei es Hassrede. Das sind tatsächlich offizielle Stellungnahmen, also von YouTube auch, das wird gelöscht. Deshalb gibt es nur YouTube-Filme, die dann sagen, ich bin im falschen Körper geboren, ich habe das schon immer so gedacht und jetzt bin ich super glücklich. Wenn das nicht ist, dann kommt es einfach nicht vor. Da habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die genau solche Sachen immer wieder gesehen hat und plötzlich dadurch auf die Idee gekommen ist, dass sie vielleicht auch im falschen Körper geboren ist. Es gibt im Moment eine ganze Welle von insbesondere Frauen, die Männer werden wollen. Insbesondere pubertieren die jungen Frauen, weil viele junge Frauen haben plötzlich Probleme mit der Veränderung ihres Körpers. Die sind 11, 12, 13, sie merken, boah, die Brust wächst irgendwie, der Körper verändert sich, sie fühlen sich unwohl darin. Und dann wird ihnen gesagt, fühlst du dich unwohl im Körper, dann liegt das wahrscheinlich daran, du bist gar keine richtige Frau, du bist eigentlich ein Kerl. Und wenn man jetzt danach sucht, dann findet man einige solche Sachen. Was will ich damit sagen? Mein Thema heute Abend ist ja nicht Transsexualität, Intersexualität oder so etwas, sondern ich will sagen, auch hier sind wir in einer Auseinandersetzung, einem Kampf, eigene Positionen finden. Und eigene Positionen finden ist eben manchmal mühsamer, als einfach die zu übernehmen, die man besonders häufig wiederholt bekommt. Und die man auch aus berufenem Mund bekommt, ist sehr klar. Ich meine, weil jeder, der heute Karriere machen will, weiß ganz genau, was er zu sagen hat und was nicht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, beispielsweise Medizinern, die bei der Erforschung sexueller Identität beteiligt waren in München. Und die haben mir gesagt, sie haben den Forschungsbereich gewechselt, weil sie sagen, sie können ihre Forschungsergebnisse nicht mehr publizieren, weil wenn die nicht der öffentlichen Erwartung entsprechen, dann haben sie berufliche Nachteile dadurch zu erwarten. Und dann haben sie gesagt, ja, das wollen wir nicht tun, denn ich will ja jetzt nicht nur schreiben, was die Leute gerne wollen, sondern forschen. Also forsche ich in einem anderen Medizinbereich, der noch nicht so stark besetzt ist. Also auch da ist es so, wir haben religiöse Auseinandersetzungen, Menschen, die auf der Suche nach Gott sind und denen alle möglichen Angebote präsentiert werden, von denen wir als Christen glauben, dass sie da nicht Gott finden werden. Aber diese Angebote sind nicht nur irgendwie einfach da so nebenher, sondern sie werden zum Teil auch massiv gefördert. Also das heißt, da wird für geworben. Und wir sollten Christen durchaus auch die Freiheit haben, für ihre Sicht der Dinge zu werben. Das ist auch gar nicht böse und das ist auch gar nicht falsch. Denn wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dann sollten wir dahinter stehen und sagen, ja, das lohnt sich, das bringt etwas. Vielleicht auch bei manchmal sagen, wenn das wahr ist, dann ist das andere aber nicht wahr. was übrigens ja jeder andere auch tut. Ne? Also wenn ich sage, Reinkarnation ist toll, dann sage ich gleichzeitig eben, dass es die Reinkarnation gibt. Und jemand, der nicht dran glaubt, dass der dann falsch ist. Nicht? Weil es geht ja nicht, also für dich, weil du dran glaubst, gibt es Reinkarnation. Für mich, wenn ich nicht dran glaube, gibt es nicht. Das ist ja Quatsch. Entweder gibt es sie oder sie gibt es nicht. Und dass wir da in Gesprächen mit drin sind, mit aller Freundlichkeit, mit aller Bestimmtheit, mit aller Überzeugung. Natürlich müssen wir da auch Argumente haben. Wir müssten Argumente haben, warum wir Positionen nicht vertreten, die andere Leute haben. Und das sollte nicht einfach so sein, weil das habe ich ja noch nie gehört, schlechtes Argument. Oder das passt mir nicht, auch schlechtes Argument. Sondern wir sind dann herausgefordert, gute Argumente zu nennen. Manche, klar, wenn wir Christen sind, dürfen wir das aus der Bibel nehmen. Manche sollen aber auch rational, logisch nachvollziehbar sein, um dann Menschen dafür zu gewinnen. Und dann werden wir feststellen, diese Auseinandersetzung geistlicher Art war es eben nicht nur zur Zeit von Paulus, sondern diese Auseinandersetzung geistlicher Art, ideologischer Art, die finden wir heute genauso. Nur irgendwie gesagt, es ist schwieriger, sie heute zu erkennen, weil wir mittendrin stecken. Die Irrtümer und die ideologischen Einseitigkeiten in den vor 100 Jahren zu erkennen, ist leicht für jeden heute. Das ist ja auch dann total die normale Übung an der Uni. Wenn du Geisteswissenschaften studierst, dauernd wird aufgezeigt, wo die Leute geirrt haben in der Vergangenheit, leicht. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir wissen, wo ist heute Irrtum. Damit wir heute nicht denselben Fehler machen und die nächste Generation dann wieder auf uns zeigen muss mit dem Finger, sagen, seid ihr vollkommen daneben. Also lasst uns die religiöse, geistige, gesellschaftliche Auseinandersetzung sehen und ernst nehmen und soweit wir können, darauf eingehen, um Menschen zu helfen, da Wahrheit zu finden, Orientierung für ihr Leben zu finden. Und das wird manchmal auch so sein, dass ihr natürlich da Widerstand erlebt oder Probleme erlebt. Wer nicht dazu bereit ist, was hier auch gibt, manche Christen, das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, dass ihnen irgendjemand mal sagt, du bist aber intolerant. Oder irgendjemand ihnen sagt, boah, aber das ist ja jetzt hinter Mond. Ja, also das geht ohne Christsein nicht. Ich meine, wenn du Christ bist, geht es ohne das nicht. Weil zu allen Zeiten, ich meine, da können wir heute sogar noch froh sein, dass man höchstens so etwas sagt, zu allen Zeiten gibt es Leute, die eine gewisse Position nicht verstehen, die sogar sehr heftig dagegen reagieren. Im Internet nennt man das dann Shitstorm. Und das kommt bei immer, bei jedem, der eine deutliche Position vertritt, selbst wenn er lieb und nett das tut, muss er damit rechnen, dass Leute irgendwie dann dagegen agieren. Also auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich einige treue Feinde. Also egal, worüber ich spreche, sie haben etwas dagegen. Also ich weiß schon, so nachdem ich, egal was ich hochgeladen habe, spätestens eine halbe Stunde später, zwei, habe ich dann, sind immer dieselben. Nicht? Also egal was, also ich frage mich schon, woher sie wissen, dass es falsch ist. Also sie wissen das schon, bevor ich es veröffentlicht habe, dass es falsch ist. Und manchmal schreiben sie das dann auch. Aber eben mit sowas musst du leben. Und die zwei, die nur den Daumen runter machen, ist ja noch gar nicht so schlimm. Also allein in der letzten Woche wurde mir mehrfach die Hölle angedroht. Mir wurde gesagt, dass ich kein richtiger Christ bin oder dass man mich verbieten müsse oder so weiter und so weiter. Wobei ihr könnt auch die Beiträge sehen, die ich in der letzten oder vorletzten Woche gemacht habe. Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ist doch gar nicht so schlimm und so. Aber ich meine, als Christ, wenn du irgendetwas sagst, du musst damit rechnen, wenn du es sagst, dass irgendjemand mitbekommt. Also wenn du sagst, dass keiner es mitbekommt, ja, dann regt sich auch keiner auf. Aber wenn du irgendetwas sagst, kannst du so lieb und nett das sagen, wie du willst. Es wird immer auch Leute sich geben, die sich aufregen. Aber was sagt da schon Jesus? Nicht? Also selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, wie sie die Propheten verfolgt haben, die vor euch gewesen sind. Also sowas, Seligpreisungen, nicht? Letzte der Seligpreisungen. Also das sagt Jesus ja sogar, selig seid ihr, glücklich seid ihr, super. Also wenigstens hat dann jemand was gemerkt, was ihr sagt. Und natürlich seid ihr trotzdem lieb und nett. Und Jesus war ja lieb und nett. Und trotzdem hat man ihn ans Kreuz genagelt. Und wir sind ja jetzt nicht Jesus. Und glücklicherweise die Wahrscheinlichkeit, dass man uns ans Kreuz nagelt, ist auch gering. Aber dass jemand sich aufregt oder dass jemand mit dem Finger auf euch zeigt und sagt, ihr bist aber blöd oder bist ihr intolerant oder was es sonst noch für viele Worte gibt, mit denen man Leute bekämpft, ohne dann auf die eigentlichen Argumente einzugehen, die sie nennen, gibt es ja zahlreiche. Insbesondere gibt es da in den letzten Jahren ja Phobien. Nicht? Das kennt ihr ja, Phobien. Also der eine hat eine Ausländerphobie, der andere hat eine Sexphobie, der andere hat eine was-weiß-ich-Phobie. Und damit kann man immer gut Argumente unter den Tisch fallen lassen. Weil wenn einer eine Phobie hat oder überhaupt sonst krank ist, dann muss man eben nicht mehr diskutieren, weil er ja krank ist. Übrigens, dasselbe haben die Nazis auch schon gemacht. Nicht? Alle Ideologen haben das gemacht. Oder in der Sowjetunion, da hat man halt Christen als krank betrachtet. Weil wie kann einer, wenn er Gott nicht sieht, an Gott glauben? Ja, der muss psychisch krank sein. Der muss in die Psychiatrie, also musst du mit ihm nicht mehr argumentieren. Also sowas hat man auch gemacht. Zu allen Zeiten hat man gerne die, die man kritisiert hatte, als krank, als dumm, als unwissenschaftlich bezeichnet. Manche sind es vielleicht auch, aber das generell zeigt eher, dass man hier eine Auseinandersetzung scheut. Das sollten wir nicht tun, aber damit rechnen, dass auch solche ungerechtfertigten Antworten kommen. Ich werde das an dieser Stelle einfach mal dabei belassen und bin jetzt gespannt, was ihr noch an Beiträgen habt. Entweder bestätigen, dass ihr sagt, ja, okay, da ist mir auch mal sowas begegnet. Oder dass ihr vielleicht nachfragt, ja, wie machen wir das denn jetzt genau, dass wir diesem oder jenen begegnen. Ein paar Beispiele habe ich ja genannt mit Neugermanentum, Anthroposophie oder bestimmte Aspekte der Esoterik. Andere habe ich ja noch wörtlich nur jetzt genannt. Vielleicht sagt ihr auch, ich sehe das ja ganz anders. Und dann werde ich nicht gleich sagen, jetzt hast du eine Phobie, sondern dann kannst du es auch sagen und jeder kann das ja auch hören. Und dann hoffe ich, dass das Ganze mehrere Aspekte betont heute Abend. Das ist mein wichtigster Aspekt heute Abend, war ja, nimm wahr, dass du in einer geistlichen Auseinandersetzung stehst. Du bist nicht in irgendeiner neutralen, lieben, netten Kuschelwelt, sondern du bist in einer geistigen Auseinandersetzung, auch einer ideologischen Auseinandersetzung, ob du willst oder nicht. Und wenn du es nicht willst, dann besteht die Gefahr, dass du es nicht wahrnimmst und dann einfach von einer Ideologie mitgerissen wirst, ohne es direkt zu merken oder zu spät zu merken. Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt wäre, wenn du merkst, du bist in einer Auseinandersetzung, dann positioniere dich. Und zwar auch deutlich, aber liebevoll. Und zwar für dich selbst, aber auch für Menschen, denen das möglicherweise helfen kann. Die dann aber erst verstehen, was du vertrittst oder was richtig ist, wenn du es deutlich sagst und auch klar sagst und begründet sagst. Und das sollten wir, glaube ich, tun. Also nicht hier in falschen Emotionen oder sowas da Leute fertig machen oder beschimpfen, das hilft ja in den meisten Fällen nicht, sondern auch klar und deutlich da Wort ergreifen. Und die Möglichkeit und die Herausforderung hat jeder von uns, weil die habt ihr überall im Alltag, weil bei ganz vielen kleinen und größeren Themen, sei es über irgendwas politisch-gesellschaftliches, sei es eben über persönliche Lebensweise oder über den Umgang mit den Kindern oder über die Einordnung von irgendwelchen Modeforderungen oder sowas, da ist es wichtig, eigenständig selbst da was formulieren zu können. Und mein Plädoyer wäre natürlich an den Maßstäben Gottes. Könnt ihr auch nachlesen, zum Beispiel Römer 12, Vers 1 und 2. Dann steht dann drin, wenn wir den Willen Gottes erkennen wollen, wenn wir auch erkennen wollen, was richtig und was falsch ist, dann müssen wir unseren Sinn nach den Prinzipien Gottes ausrichten, und zwar immer wieder. Weil das schärft uns und dann lernen wir eben das richtige Denken damit. Also das ist auch nicht einfach eingeboren, weil wir Christen sind, sondern wir müssen das immer wieder einüben und das dann anwenden auf die konkreten Sachfragen, mit denen wir zu tun haben. Gut, also dann ein paar Rückmeldungen, Fragen, Meinungen, Statements oder sonst irgendetwas. Ja. Okay, für die Aufnahme werde ich mich bemühen, die Fragen zu wiederholen, sofern ich sie verstehe, aber noch sind ja keine Fragen da, von daher ist auch noch gar kein Problem. Also Fragen oder Statements, dann bitteschön. Ich hoffe ja, dass ein paar kommen. Oh ja. Nein, kann ich nicht so sehr viel sagen, da bin ich nicht Spezialist. Also die Frage war, kann ich was zur Anastasia-Bewegung in Russland sagen? Nein, fühle ich mich jetzt nicht qualifiziert. Ich habe da vielleicht mal 2, 3 Artikel drüber gelesen, aber mich jetzt da drüber öffentlich zu äußern, wäre schwierig, da bin ich nicht genug drin. Ja. Gut, Anastasia-Bewegung, also falls ihr nachschauen wollt, irgendwo im Internet, ne, werdet ihr vielleicht da ein paar Sachen finden. Noch andere Rückfragen, Anmerkungen, Meinungen? Jetzt, ich behalte das im Kopf, ja.
Wie fest ist wissenschaftliches Wissen?
Ja, das finde ich ein ganz spannendes Thema, hatte auch schon mehrere Aufsätze dann darüber geschrieben. Und wenn man jetzt einen Wissenschaftler fragt, besonders, also die Frage war ja, wie fest ist wissenschaftliches Wissen? Ja, jetzt kommt immer darauf an, wie man fragt. Fragt man Studenten beispielsweise, die in technischen Studiengängen sind, dann kommen Sie sehr schnell dazu, mein Professor kann alles erklären, also ist das wissenschaftliche Wissen absolut hundertprozentig sicher. Fragt man Leute, die in den wissenschaftlichen Bereichen der Forschung arbeiten, zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen habe ich in der Schweiz mit jemandem gesprochen, der in der Forschung arbeitet im Bereich der Physik, dann sagt er ja, hey, wer so denkt, ja, der ist ja noch in der Physik des 19. Jahrhunderts. Denn ein Physiker des 20. Jahrhunderts weiß, dass wissenschaftliches Wissen auch gerade im Bereich der Physik, die als besonders feste Wissenschaft gilt, sehr, sehr variabel ist. Manche Sachen nur mit Wahrscheinlichkeiten gesagt werden können, manche können gar nicht gesagt werden, manche können nur aus Hypothesen ausgedrückt werden. Und ja, und da gibt es jetzt auch verschiedene Untersuchungen, denen man nachgehen kann, die sogar relativ wissenschaftlich genau zeigen, dass wissenschaftliches Wissen nur sehr begrenzte Aussagekraft hat. Und unter anderem sind das welche aus der Erkenntnistheorie, wo man sich damit beschäftigt, wie Wissen überhaupt funktioniert und wie man Wissen erforschen kann, welche Kriterien wissenschaftliches Wissen erfüllen muss, um als wissenschaftliches Wissen zu gelten. Und beispielsweise gibt es den Bereich der Wissenssoziologie, der sagt, dass jeder Wissenschaftsbereich und auch jeder Wissenschaft ist immer seiner Gesellschaft ausgeliefert und deshalb wird nach bestimmten Sachen gar nicht gefragt. Und dann werden sie natürlich nicht erforscht und dann werden wichtige Aspekte unter den Tisch fallen gelassen. Dann gibt es nur für bestimmte Forschungen Geld. Für andere gibt es eben kein Geld, also werden bestimmte Sachen erforscht und andere werden nicht erforscht. Jeder Forscher hat auch bestimmte Erwartungen und meistens neigt er dazu, diese Erwartungen hinterher zu finden, also nach dem, was er gesucht hat, auch zu finden, solche Sachen. Oder zum Beispiel Sir Eddington, Wissenschaftler vom Anfang des 20. Jahrhunderts, hat dann formuliert, was bis heute auch allgemein gilt in der Erkenntnistheorie, dass es nämlich eine methodische Selbstbeschränkung jeder Wissenschaft gibt, auch insbesondere in Naturwissenschaften. Also Naturwissenschaftler werden sehr schnell erkennen, was Geisteswissenschaftler nicht so gerne hören, dass Geisteswissenschaften ja sowieso sehr, sehr unsicher sind. Weil Geisteswissenschaften in erster Linie mit Interpretationen zu tun haben. Und Interpretationen sind natürlich zwar begründbar, aber immer relativ unsicher. Und zwar jede Geisteswissenschaft. Zu Geisteswissenschaften zähle ich zum Beispiel auch die Historiker. Historiker hören das ja auch nicht so gerne, aber ist ja vollkommen klar. Also ich bin ja auch Historiker, aber geschichtliche Forschung ist immer Interpretation. Weil man bestimmte, schon allein die Auswahl der Quellen, die ich habe, ist Interpretation. In welchem Bezug ich sie setze, ist Interpretation. Woraufhin ich sie befrage, die Quellen, ist Interpretation, ist alles Vollinterpretation. Aber nehmen wir die Naturwissenschaften. Ja, dann sehen wir zum Beispiel die Heisenbergsche Unschärferelation, die uns ganz deutlich zeigt, dass selbst für die kleinsten atomaren bzw. subatomaren Teilchen eine genaue Beschreibung nicht möglich ist. Weil durch die Beobachtung des kleinen Teilchens verändere ich schon das, was ich eigentlich beobachten und beschreiben will. Oder dann gibt es das Gödel'sche Unvollständigkeitstheorem. Gödel war einer der bekanntesten und einflussreichsten und wichtigsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, war auch mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen, hat ihn aber nicht bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls hat er mathematisch nachgewiesen, dass für ein System der Mathematik ein vollständiger Widerspruchsfreiheitsbeweis nicht möglich ist, um ohne immer wieder neue Axiome dazuzunehmen. Was bedeutet mathematisch? Also für Nicht-Mathematiker, der sagt, ja und, ist doch mir egal. Ja, aber für einen Mathematiker ist das der Todesstoß sozusagen, weil ja Mathematik als reinste Wissenschaft, deshalb als reinste Wissenschaft, weil sie mit der Realität nichts zu tun hat. Also Physik muss sich immer noch rumschlagen, jetzt hält sich das kleine Teilchen nicht daran, wie es sein soll und schwierig. Zahlen halten sich immer an die Regeln, die ich mache, also Mathematik deshalb viel reiner, aber eigentlich gilt eine Regel der Mathematik nur dann, wenn ich einen Widerspruchsfreiheitsbeweis machen kann, also wenn ich sehen kann, dass kein Widerspruch besteht. Wenn aber für jeden Widerspruchsfreiheitsbeweis immer neue Axiome dazugenommen werden müssen, müssen diese Axiome ja wieder bewiesen werden und dann bin ich wieder in einem Zirkel, was eigentlich heißt, dass ich nie vollkommen irgendeinen Satz der Mathematik beweisen kann. Aber hier würde auch Gödel sagen und viele andere, das ist ja auch noch gar nicht so schlimm. Dann leben wir halt mit einem gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit. Aber ein gewisser Grad der Wahrscheinlichkeit ist eben keine Sicherheit, sondern nur ein gewisser Grad der Wahrscheinlichkeit. Und hier gibt es dann andere Sachen mehr, also meinetwegen Immanuel Kant hat schon darauf hingewiesen, dass wir das Ding an sich nie genau sehen können, weil wir immer nur die Dinge, die wir beschreiben, vermittelt wahrnehmen. Wo er auch recht hat, nicht? Denn wir meinen ja, besonders sehr platte Atheisten meinen häufig, ich glaube ja nur, was ich sehe, was naturwissenschaftlich natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil wir nämlich im Grunde genommen gar nichts exakt sehen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt die Frage stellen, ich habe jetzt hier nichts, ach ja doch genau, nehme ich mal hier mein Notizbuch, hier mein Kalender. Also jetzt könnten wir uns darüber unterhalten, welche Farbe das hier ist, also irgendwie türkis wahrscheinlich, ne? Ich würde mal sagen. Und jetzt können wir sagen, ja also dieses Buch, ganz einfache Sache, ist türkis. Wobei jeder naturwissenschaftlich gebildete Mensch würde sofort sagen, vollkommen falsch. Denn wir können nie sagen, welche Farbe dieses Buch hat. Warum? Das Einzige, was unser Auge wahrnimmt, ist nur die reflektierte Lichtstrahlung. Die hängt aber davon ab, welches Lichtspektrum ich hier drauffallen lasse. Lasse ich ein anderes Lichtspektrum drauffallen, verändert sich sofort die Farbe. Also das heißt, was wirklich die Farbe ist, kann ich gar nicht sagen. Ich könnte ja mit den Büchlein jetzt auch in den Keller gehen, wo alles dunkel ist, und dann frage ich, welche Farbe hat es jetzt? Ist doch dasselbe Buch, oder? Ja, sag ich, ja, müssen wir bestrahlen. Ja gut, aber mit welchem Licht? Also je nachdem, welches Licht drauf fällt, sieht das ganz anders aus. Also das heißt, solche ganz einfachen Sachen können wir schon nie hinreichend sagen, aber wir alle geben uns im Alltag damit zufrieden, dass wir sagen, okay, Sonnenlicht, weil das das Häufigste ist. Ja gut, dann wären wir auf einem anderen Planeten mit anderem Sonnenlicht, ja, dann sieht das wieder alles ganz anders aus. Und das sind ja noch ganz simple Sachen, also welche Farbe hat etwas oder so. Ganz vieles hängt von Definitionen ab, von der Umgebung ab und so. Also das Ding an sich nehmen wir nie wahr, wir nehmen es immer nur vermittelt wahr. Wir interpretieren das und so weiter und so weiter. Was dann am Ende bedeutet, wissenschaftliches Wissen ist gut. Ich bin begeistert von Wissenschaft, weshalb ich ja viele Jahre an der Uni verbracht habe. Aber jeder, der ordentlich Wissenschaft betreibt, muss ganz deutlich sagen, Wissenschaft ist immer von Voraussetzungen abhängig, von Deutungen abhängig, von vielen, vielen, vielen Dingen abhängig und hat immer nur einen hinreichenden Grad an Wahrscheinlichkeit. Und mit dem gehen wir uns zufrieden, in der Gewissheit, dass die Zukunft uns zeigen wird, dass das meiste von dem, was wir heute wussten, wahrscheinlich falsch war. Der kritische Rationalismus von Sir Karl Popper, Philosoph ja auch, Wissenschaftstheoretiker, der bestätigt das auch. Er sagt nämlich, dass man eigentlich gar nichts in der Wissenschaft verifizieren kann, sondern man kann immer nur etwas falsifizieren. Und solange man etwas nicht falsifizieren kann, geht man davon aus, dass es wahr. Also auf Deutsch gesagt, man kann nie beweisen, dass irgendetwas wahr ist, mit absolute Sicherheit. Man kann aber etwas beweisen, dass etwas nicht wahr ist. Und solange wir nicht bewiesen haben, dass etwas nicht wahr ist, gehen wir davon aus, dass es wahr ist. Was aber schon mal eine wesentlich zurückhaltendere Definition von Wissenschaft ist. Also die Wissenschaftler haben herausbekommen irgendwas und dann ist das so. Das ist in den meisten Fällen nicht. Was übrigens gut für jeden Studenten ist. Für jeden Studenten auch da mal eine gewisse Distanz dem eigenen Professor, sei der noch so intelligent und toll. Denn es gab schon viele tolle, intelligente Professoren, auch in der Vergangenheit. Mindestens ebenso intelligente wie die, die ihr heute habt. Und vieles deren Wissen hat sich im Nachhinein als zumindest relativ und manchmal sogar als falsch herausgestellt. Obwohl es von ihren Zeitgenossen geglaubt war. Aber hier sind wir dann auch häufig in der Ignoranz der Gegenwart. Immer die Gegenwart meint, dass sie die Klügste ist und das Beste weiß und die letzte Stadium hat, ohne dabei zu wissen, dass es nach ihrer Gegenwart eine neue Gegenwart gibt und diese neue Gegenwart dann die heutige Gegenwart wiederum als relativ und falsch wahrnehmen wird. Aber weil wir eben gerne stolz sind und wir uns das nicht eingestehen wollen, sagen wir meistens, oder viele Leute sagen am meisten, ja, das war in der Vergangenheit. Klar, die Wissenschaft hat geirrt vor 50 Jahren. Heute haben wir aber die große Lösung oder wissen es ganz genau, das ist höchst unwahrscheinlich. Gab es bisher jedenfalls nie, obwohl Wissenschaft schon ein paar tausend Jahre alt ist. Also von daher, Wissenschaft ist toll. Also jetzt nicht, dass einer das missversteht, als ich will jetzt Wissenschaft kritisieren, sondern Wissenschaft ist toll. Wissenschaft wird uns aber nicht die letzte Lösung geben, in Sinnfragen des Lebens schon gar nicht. Also Albert Einstein hat in seinem Buch Mein Weltbild dann geschrieben, dass all die Erkenntnisse der modernen Physik die wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens nicht einmal berühren. Was er damit meint ist, ja, wenn du jetzt Ehestress hast und erzählst deiner Frau, erklärst ihr die Relativitätstheorie, was für Auswirkungen wird das für die Ehestress haben? Ja, wahrscheinlich wird er größer, weil deine Frau sich nicht ernst genommen fühlt. Die sagt, willst du mich veralbern oder so hier? Ja. Und jetzt kommt man und sagt, okay, studiere Psychologie. Also, ist es so, dass alle Psychologen immer stabile Ehen haben, sich nie scheiden lassen, weil sie alles wissen, wie das läuft? Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben sogar häufiger, manchmal, weil die Frauen sich nicht ernst genommen fühlen, weil sie dauernd denken, ihr Mann will sie analysieren oder so, nicht? Und auch nicht so gut. Und also das heißt, für ganz wichtige Fragen unseres Lebens, da gibt es keine wissenschaftliche Antwort. Oder gibt es Leben nach dem Tod? Viele sagen ja, weil die Wissenschaft uns nicht sagen kann, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, gibt es keins. Was natürlich Quatsch ist. Denn wir müssen sagen, es ist einfach bisher noch keine Methode entwickelt worden, mit der man ein mögliches Leben nach dem Tod untersuchen kann. Also aber weil es keine Methode gibt, können wir ja nicht sagen, dass die Frage irrelevant sei oder nicht beantwortet werden könnte. Oder zum Beispiel, was ist moralisch richtig oder falsch? Kann uns die Physik eine Antwort geben, ob Lügen falsch ist oder nicht? Nein, das ist gar kein Inhalt der Forschung im Bereich der Physik. Aber manche meinen, weil die Physik es nicht beweisen kann, deshalb gibt es da keine Maßstäbe. Doch, es gibt Maßstäbe, viele fühlen von uns das ja auch, aber eben das kann Wissenschaft nicht beweisen. Das müssen wir wahrnehmen. Wissenschaft ist gut, aber Wissenschaft kann immer nur mit einer Wissen gerade von Wahrscheinlichkeit, bestimmte Aspekte der Wirklichkeit erklären und darin ist sie ganz gut und darüber sollten wir uns freuen. Wir sollten nur den kleinen Teil der Wirklichkeit, der bisher begrenzt beschrieben ist, nicht verwechseln mit der gesamten Wirklichkeit. Das ist dann Irrtum. Das war eine etwas längere Antwort, aber ich hoffe, dass sie in die Richtung gegangen ist. Dann war hier auch noch ein Beitrag oder eine Kritik oder eine Meinung oder Frage. Ich werde hier auch mal hier das ein bisschen so rüberhalten. Ja, dann hört man das ein bisschen.
Genau, also Clara Steinkellner mein Name, hallo, ich komme aus Österreich, lebe jetzt aber schon länger hier in der Gegend und bin heute Abend auch hergekommen, weil ich gerne mal eine Außensicht auf die Waldorfpädagogik hören wollte, weil ich das immer spannend finde, wie andere Menschen darüber sprechen. Mhm. Ich selbst komme einfach daher, war dann aber nach dem Abitur in Österreich an der Waldorfschule in Bukarest im sozialen Jahr, speziell bei den Katholiken. Und habe dann bei der Linksalternativen studiert in Wien, Soziologie, und habe dann verschiedene Dinge gemacht und bin erst mit 30 nochmal aufs Waldorf-Lehrerseminar und bin jetzt Lehrerin hier in Görlitz. Und mich hat Ihr Vortrag sehr angeregt und ich konnte mit viel mitschwingen, natürlich außer mit dem Teil über die Anthroposophie. Das ist jetzt einfach so. Also ich saß in diesem Goethe-Anum 2016 mit dabei bei einer Weltkonferenz, wo 800 Persönlichkeiten waren, die in diesen Feldern arbeiten. Und da habe ich einfach ähnliche Gesichter wie hier wahrgenommen, Menschen, die sich um die spirituelle Fragen interessieren, die sich verantwortlich fühlen für den Entwicklungsgang der Menschheit, die sich verantwortlich fühlen, dass die Erde sich gesund und heil weiterentwickeln kann. So, einfach mal der
Eindruck. Und was sagen Sie denn dann zu dem Waldorf-Lehrer, der sich in der Süddeutschen Zeitung äußert?
Ja. Es gibt eine Vielfalt in der Waldorf-Bewegung. Es gibt leider immer wieder auch Dinge, die nicht so ganz richtig verstanden sind, auch von Steiner nicht richtig verstanden sind. Aber bei Luther merke ich mir doch auch diesen schönen Satz, hier stehe ich und kann nicht anders und mache nicht an Antisemitismus-Aussagen rum, die er auch getätigt hat.
Aber dieser Mann, der war ja an 3 verschiedenen Schulen, seine Mutter hat noch an der 4. unterrichtet und er sagt, da waren alle möglichen esoterischen Sachen, da wurde darüber geredet, das Mädchen hat jetzt blonde Haare, braune Augen, da ist was mit ihrer Seele nicht in Ordnung, oder bei dem anderen wurde darüber diskutiert, die Reinkarnationen sind nicht richtig gelaufen, jetzt muss sie mehr Eurythmie machen und so. Also, und das ist ja jemand, der jetzt nicht als Feind von außen schreibt, sondern als einer, der selbst die ganze Schullaufbahn durchlaufen hat, der selbst da unterrichtet hat. Meinen Sie, das gibt es gar nicht an Waldorfschulen sowas?
Es gibt überall Dinge, die man gern verändern möchte. Ich würde auch gern mit dem Herrn nochmal Kontakt aufnehmen. Also ich kann es versichern, meine Kollegin ist mitgekommen an der Görlitzer Waldorfschule, die ja jetzt gerade umzieht die Tage in das größere Haus am Güterbahnhof und wo es einfach auch im Stadtgespräch viele schräge Dinge gibt. Mhm. Da arbeiten wir sehr offen, da kann jeder immer kommen. Wir haben Kinderbetrachtungen in den Konferenzen, wo die Eltern sich bedanken, dass sie eingeladen werden, dass sich das ganze Kollegium, jeder, der mit dem Kind zu tun hat, eine Stunde Zeit nimmt und man gemeinsam Zukunftsperspektiven auslotet. Mhm.
Aber eben diese offiziellen Stellungnahmen, die es dann beispielsweise auch in vielen Artikeln gibt, auch von Waldorf-Pädagogen, die sagen eben, dass Reinkarnation, dass die Entwicklung der Astralseele und so weiter, dass das eine wichtige Rolle spielt, das ist doch in der Waldorf-Pädagogik so, oder nicht? Weil das haben Sie jetzt gar nicht erwähnt.
Ja, na, es ist natürlich spannend. Auch wir haben laufend neue Kollegen, die teilweise aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Und da ist es mir immer ganz, ganz wichtig zu betonen, dieser Blick macht erstmal nur was auf. Wir formen, das Ideal ist Erziehung zur Freiheit. Die Kinder sollen ihre Wege gehen. Ich bin sogar Religionslehrerin in der Oberstufe. Die sind aus allen Richtungen, manche aus atheistischen Elternhäusern, andere aus katholischen, andere aus anthroposophischen. Und wir bewegen Fragen gemeinsam und versuchen, ähnlich wie Ihr Beitrag, es hat mir super gut gefallen, diese Analyse der YouTube-Videos, einfach dieses kritische Denken zu fördern. Und die Reinkarnation, das ist mein Glaube, sage ich jetzt mal so. Natürlich ist es nicht nur ein Glaube, es ist auch, meine Forschung vielleicht, die ist vielleicht auch offen und die hilft mir nur dabei, den Schülern, die ich vor mir habe, mehr Respekt entgegenzubringen, weil ich weiß, das sind keine unbeschriebenen Blätter und ich habe die in Schablonen reinzuformen und denen Noten zu geben und denen wirtschaftliche Positionen zuzuweisen in der Gesellschaft, sondern ich kann erstmal gar nicht beurteilen, was ein Mensch, der mir gegenübersteht, sei er noch so klein, Zweitklässler, eigentlich vor sich hat und hinter sich hat. Und das macht nur einen Raum auf.
Aber wäre es nicht vor dem Hintergrund dann auch wichtig, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass eben die Waldorfschule eine weltanschauliche Schule ist? So wie wenn die katholische Kirche eine Schule aufmacht, dann ist ja jedem klar, die stehen jetzt für katholische Theologie. Obwohl das, was Sie jetzt sagen, würde wahrscheinlich der katholische Lehrer genauso sagen. Der würde auch sagen, wir zwingen keinen. Der würde auch sagen, bei uns sind auch Atheisten. Der würde sagen, bei uns ist Freiheit, was Sie jetzt auch sagen. Aber wäre es dann nicht gut, auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, Waldorfpädagogik ist eine weltanschaulich geprägte Schule mit weltanschaulich geprägter Pädagogik?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da gibt es ja auch ganze Bibliotheken voll und sehr gute Bücher, die gerade diese Frage diskutieren. Ich verstecke das nicht, dass die Waldorfpädagogik mit Prinzipien arbeitet, die aus der Anthroposophie kommen. Aber es gibt auch aus der Anthroposophie ganz viele total moderne Dinge. Die Medizin, das Krankenhaus Wittenherdecke, das waren die ersten, die die Väter bei der Geburt zum Beispiel mit dazugeholt haben. Das ist heute, machen das alle. Sowas. Und das andere ist, das hat mir so gefallen, ich habe es mir aufgeschrieben, es gibt keine neutrale Perspektive. Man muss immer offenlegen, aus welcher Richtung man kommt. Und insofern bin ich ja persönlich sogar noch radikaler als die anderen Waldorfs. Ich bin dagegen für die Abschaffung der Schulpflicht. Mhm. Na? Und für eine Bildungslandschaft in Freiheit, wo jede Schule offenlegen kann, das ist unser Hintergrund. Und die Eltern entscheiden können, vertraue ich denen mein konkretes Kind an und sind diese Menschen, die ich da erlebe, irgendwie glaubwürdig oder nicht? Und so bin ich eigentlich für eine pluralistische Bildungslandschaft, die nicht sagt, Regelschule ist per se das Gute und alles andere ist so.
Ja, genau. Und durchaus, ich bin darüber auch froh, dass es eine große Bandbreite gibt. Auch wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht mit jeder Bandbreite einverstanden. Ich war dann auch vor einer Zeit lang bei einer islamischen Schule in Stuttgart. Und da würde ich sagen, okay, auch ihr habt hier die Freiheit, könnt ihr das so machen. Aber eigentlich bin ich gar nicht einverstanden mit euren Grundlagen. Wobei ich den Eindruck habe, auch die bemühen sich. Nicht? Auch die machen da eine gute Arbeit. Und so gibt es ganz verschiedene Modelle von Schulen. Manche ja reformpädagogische Schulen, so haben die auch lange schon wieder zugemacht, weil dann das Konzept sich irgendwie erübrigt hat oder so. Oder in Frankreich gab es gerade einen großen Skandal. Da gab es eine Schule auf dem Boot, so nannte sich das, in den 70er, 80er Jahren. Da hat man festgestellt, massenhaft sexueller Missbrauch, weil dann sexuelle Freizügigkeit und so weiter. Da sagte man auch, durch die Erfahrung müssen die Kinder viel lernen und im Miteinander und Gruppe und was weiß ich. Und im Nachhinein hat sich das als ziemlich problematisch herausgestellt. Aber trotzdem bin ich dafür ein großes Angebot, weil Skandale gibt es in staatlichen Schulen genauso. Nicht? Und das heißt, nicht jeder staatliche Lehrer ist deshalb automatisch der neutrale und richtige. Und ja, aber wenn Sie jetzt speziell gekommen sind, eben für die Waldorf-Pädagog-Auseinandersetzung, dann werden Sie vielleicht auch etwas enttäuscht sein, dass es jetzt nur so einen kleinen Teil ausgemacht hat, weil eben, ja, es war eben so ein Punkt unter vielen, wo es mir mehr wichtig war, und das haben Sie eben auch genannt, dieses wir sind in einer Welt, in der es eine Konkurrenz und ein Ringen um der Wahrheit und Ausrichtung gibt, und da halte ich es für wertvoll und wichtig, nicht einfach sich nur wegzuducken, sondern auch Positionen zu beziehen, Argumente zu nennen, andere Argumente auszuhalten, Leute nicht zu beschimpfen, zu wissen, was man macht und so, und das vor der Öffentlichkeit dann eben auch plausibel zu machen, also das heißt, dass man das eben so erkennen kann. Ja, gut, danke schön.
Morgen noch einfach ein gutes Vorankommen.
Ja, gut, Dankeschön. Also, dann werde ich gerade noch mal sehen, gibt es hier noch andere Fragen, Statements oder auch Kritik, je nachdem, was euch da gerade auf dem Herzen liegt hier. Bitteschön.
Ich würde gerne auch noch mal zu diesem Beitrag. Also
ich werde hier auch wieder das Mikrofon irgendwie hier so, ja, bitteschön.
Ich habe noch mal eine Frage, weil das beschäftigt mich wirklich. Ich bin ursprünglich Sozialarbeiterin. Und wir haben auch viel so alle möglichen philosophischen, sozialpädagogischen Sachen und alle möglichen Theorien. Und wenn ich das so sehe, habe ich gedacht, oh Gott, ey. Also zum Glück ist mir Jesus noch begegnet. Aber ich habe Steine mir angeschaut. Meine Mutti hat sich immer lustig gemacht, weil sie gesagt hat, die hat irgendwann angefangen, habe ich angeblich, also das stimmt aber wirklich nie, irgend so ein komisches, dass ich an die Erdgöttin glaube, habe ich aber nie gemacht, ja, in meiner schlimmen Phase. Und es war tatsächlich auch so, und das ist so, weil ich Freundinnen habe, die tatsächlich auch an die Waldorf-Kindergarten, Waldorf-Schule und sowas sehr überzeugt sind. Und die gehen das genau aus dem, wie Sie das gerade gesagt haben, weil sie eigentlich die Art und Weise Betrachtung des Kindes gut sehen. Wenn ich aber dann tatsächlich tiefer schaue und sage, was ist für eine Philosophie dahinter, dann kann ich sagen, das habe ich bisher noch nie erlebt, dass die Eltern mir erzählt haben, sie wissen von der Philosophie, die dahinter steckt, sondern die sehen das als eine Möglichkeit der freien Schule. Und die Kinder, also die Eltern, die ich kenne, die sagen tatsächlich, ich bin da offen dafür und ja, das ist schön, wenn das so ganzheitlich angeschaut wird, wo ich sage, das unterscheidet sich nicht von meiner evangelischen Grundschule, die genauso sich auch die Kinder als ein nicht beschriebenes Blatt, sondern als einen freien Weg, was ich sehr schätze, aber natürlich mit dem christlichen Grundwert anschauen, ne? Mit einem Maßstab, der reingesetzt wird. Und ich behaupte, Steinert, seine Maßstäbe sind ja auch da, die sind ja nicht weg zu ignorieren. Und da in dem Sinne ist natürlich auch da nichts unbeschrieben. Und ich habe jetzt so mich tatsächlich gefragt, in welcher Art und Weise wird das denn tatsächlich auch so kommuniziert, welche Philosophie denn hinter diesen Grundgedanken hintersteht. Bei einer evangelischen Grundschule oder Oberschule hat man sofort ein Bild, was da passiert. Bei einer waldorfpädagogischen Schule wird leider oft gesagt, okay, die tanzen ihren Namen, aber dann hört es auch schon auf. Also wissen Sie es jetzt gar nicht, sondern das interessiert mich tatsächlich. Inwiefern ist man denn tatsächlich transparent mit der Ideologie, die hinter Waldorfschulen stehen? Und das, vielleicht können Sie mir darauf eine Frage geben oder vielleicht hast du mal dazu geforscht.
Also das wäre wahrscheinlich noch ganz spannend. Ich komme auch gleich nochmal zu Ihnen, weil es ja in einer Frage an Sie gerichtet war. Das war ja etwas auch das, wo ich jetzt gefragt habe eben oder gesagt habe, es müsste auch immer transportiert werden. Was ist jetzt die Grundlage, auf der man weltanschaulich arbeitet, sodass das vermittelt wird? Also ich kenne die Schule in Görlitz weniger, ich kenne die Schule in Detmold, gibt es auch eine Waldorfschule eben da, wo ich wohne. Da ist es so, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die hingehen, von diesem Hintergrund eher nichts wissen. Sondern die haben mir gesagt, ja, unser Kind hat an der Regelschule, kommt da nicht gut durch, das wird viel zu stressig, hier wird auch mehr Kind mehr behandelt, es gibt auch keine Noten, das nimmt Stress raus und so weiter. Das sind Argumente, die mir genannt worden sind. Ich habe nur ein Ehepaar getroffen, die gesagt haben, sie wissen das, aber das waren selbstüberzeugte Anthroposophen, die ihr Kind deshalb dahin geschickt haben, weil sie gerade wollen, dass es mit eben den verschiedenen auch religiösen, weltanschaulichen Thesen der Anthroposophie vertraut gemacht wird. Also die haben dann auch ihrem Kind extra noch eine Biografie von Steiner geschenkt und bei denen hängt in der Wohnung auch ein Bild von Rudolf Steiner und so. Aber die anderen, mit denen ich gesprochen hatte, weil wir hatten dann auch mal überlegt und uns das angeschaut, dass unsere Kinder dann zur Schule gekommen sind, die anderen, die ich gesprochen habe, hat mir keiner der Eltern, sondern eher solche Sachen. Aber jetzt war ja eine Frage auch an Sie, also inwiefern das jetzt deutlich gemacht wird, inwiefern die Eltern jetzt wirklich wissen, was der Rudolf Steiner denn lehrt oder was eben seine Weltanschauung ist. Oder ist das eher etwas, was so im Hintergrund steht?
Nein, das müsste man eigentlich in zwei Richtungen beantworten. Zum einen kann man auch Rudolf Steiner ganz anders vorstellen, dass Sie das gemacht haben. Na, ganz bestimmt, kann ich gerne mal kommen, auch eine Stunde oder andere. Und dann kann man vielleicht sehen, oder wenn wir uns mal länger unterhalten, dass man ein paar Dinge vielleicht nochmal rausschleift. Na, das ist das eine. Man kann auch aus der Anthroposophie ganz was anderes rausziehen aus diesem großen Werk, dass ein anderes Bild entsteht, was für mich ja letztendlich entscheidend war, dass ich irgendwann mit 30 doch mich da wieder hin angenähert habe, nachdem ich vieles angeguckt habe in der Welt.
Und aber seine Sachen, die ich gesagt habe, hier mit seiner Theosophie, dem Hintergrund der Nähe zu asiatischer Mythologie, seiner Idee mit den verschiedenen Seelen, den Phasen der Entwicklung, der verschiedenen Christus, der Reinkarnation.
Hochspannende Dinge, aber gerade diese seelischen Entwicklung, das hat man in der Entwicklungspsychologie in anderen Worten überall. Dass gewisse Erinnerungsfähigkeiten ab dem 6., 7. Lebensjahr zunehmen. Ja, und da sind vielleicht andere Begriffe drauf getan. Und bei Steiner ist es ja so besonders, der hat ja in seinem Leben, weiß ich nicht genau, müsste ich lügen, 20, 25 Bücher geschrieben. Und dann hat er Vorträge gehalten zu konkreten Menschen, haben Leute mitstenografiert und die sind irgendwie abgedruckt worden. Eigentlich wollte er das gar nicht. Und diese Dinge, die man so schwer zuordnen kann und die auch an Dingen, die so nicht so leicht einordnenbar sind, die sind fast alle aus den Vorträgen.
Ja, oder muss man vielleicht sagen, die sind vielleicht einordbar, passen aber nicht so sehr zu unserem Zeitgeist heute. Weil damals waren ja viele Leute begeistert und auch in früheren Phasen waren ja viele Leute begeistert von diesen Ideen. Also es ist vielleicht eher so, damals passte das durchaus in die Zeit, nur heute, 100 Jahre später, dann sind eben viele Sachen, ja, passen weder zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen noch zu den psychologischen. Ist das vielleicht auch ein Punkt?
Vielleicht war manches ja aus den Vorträgen war zu den Menschen damals gesprochen, aber so Grundlagenwerke, auch seine erkenntnistheoretischen Grundlagenwerke, die fand ich hochspannend. Das war für mich die Brücke zur Anthroposophie, ja, die Philosophie der Freiheit und so weiter.
Aber wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, eben da war ja vorhin die Frage, also inwiefern jetzt den Eltern, die sich dafür interessieren, wird jetzt die Lehre Rudolf Steiners vorgestellt und auch der weltanschauliche Hintergrund offengelegt? Oder sind es dann in erster Linie eben eigentlich die Punkte, die ja eher sekundär sind, weil sie zumindest bei Steiners Konzeption der Waldorfpädagogik so ja nicht im Mittelpunkt standen?
Wir in Görlitz bemühen uns sehr, da transparent und offen zu sein, soweit es überhaupt im pädagogischen, im praktischen Alltag eine Rolle spielt, weil alle esoterischen Inhalte sollen ja dezidiert nicht Thema sein.
Ja, also bekommen die Lehrer denn jetzt meinetwegen eine Broschüre von Rudolf Steiner und seiner Lehre mit, dass sie da nachlesen können und sich informieren, was da nun hintersteht?
In den pädagogischen Konferenzen werden diese Dinge immer diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Da gibt es Impulsreferate von älteren, erfahrenen Kollegen oder auch Fragen oder so, aber das ist immer ein offener Diskurs. Es wird nie jemandem irgendwas übergestülpt. Es wäre ja auch paradox zu sagen, wir sind für die Erziehung zur Freiheit und wollen nicht, dass alle Lehrer, die zu uns kommen, die sollen schon ein gewisses Interesse und Offenheit mitbringen. Aber es muss hier keiner irgendeinen Glaubenssatz annehmen, um bei uns unterrichten zu können. Und an den Lehrerseminaren, ich war in der 3-jährigen berufsbegleitenden Ausbildung in Berlin, da werden schon Grundlagen studiert,
Und das wird trotzdem auch ins Moderne übersetzt und diskutiert und mit aktueller Wissenschaft verglichen.
Also dem, was Sie jetzt sagen, da würde wahrscheinlich die evangelische Schule sagen, das machen wir genauso. Wo ist dann der Unterschied zwischen der anthroposophischen Schule und der evangelischen? Also die sind beide für Freiheit, sind beide für Transparenz, beide diskutieren. Also wofür braucht man dann eine Waldorfschule? Gab es doch schon eine evangelische, könnten doch da alle Kinder hingehen.
Wir wollen doch eine Vielfalt.
Ja, aber was wird dadurch Vielfalt, wenn Sie genau dasselbe machen wie dort ist? Dann müsste es ja was anderes geben.
Ja, naja, es ist halt einfach eine Persönlichkeit, die hier einen Entwurf gemacht hat. Also ich finde, dieser Lehrplan, ja, den, wo der Pädagoge Tobias Richter sich die Aufgabe gemacht hat, mal alles zusammenzusammeln. Richter-Lehrplan heißt ja so ein Ding. Da ist einfach gesammelt, dass ja die Fächer nochmal auch angeguckt werden, wo steckt wann welcher wertvolle Inhalt drin, der für Kinder in der Altersstufe vielleicht besonders interessant sein kann. Und ich bin nicht sicher, wie die Lehrpläne sind zum Beispiel an der evangelischen Schule, ob man sich da stärker eigentlich noch an die Regelschule anlehnt. Da ist der Waldorf-Lehrplan schon von Klasse 1 bis 12 ein Gesamtkonzept, einfach nur als Beispiel.
Ja, und wenn eben der Lehrer, den ich ja vorhin auch zitiert habe, eben sagt, da wird dann eben aus dem Seelenkalender vorgelesen oder dann wird Rudolf Steiner zitiert, wenn es um pädagogische Auseinandersetzungen geht, weil das ist dann das letzte Wort. Ist das so?
Bei uns nicht.
Bei uns nicht. Kann man so nicht sagen.
Rudolf Steiner wird nicht zitiert.
Rudolf Steiner wird zitiert, aber nicht so. Und darüber gibt es gar nichts. Es ist kein Dogma.
Okay.
Okay,
gut. Ja, danke. Also dann Antwort auf die Frage, wollte ich jetzt nur gleich weitergeben, ehe ich dann auch noch was dazu sage. Ja, dann andere Aussagen, Stellungnahmen, Fragen oder sonst etwas zu den Themen, die wir heute Abend besprochen haben. Und wie gesagt, da war ja Waldorf ein kleiner Teil davon. Das Größere in dem Zusammenhang war ja mehr, wir sind jetzt nicht in irgendeiner neutralen Welt neutral. Das gibt es auch gar nicht, sondern wir müssen lernen, unsere eigene Position zu definieren, zu finden, uns auch kritisch mit anderen Positionen auseinanderzusetzen. Da gibt es verschiedene Wege dazu, da habe ich ja versucht, einige aufzuzählen und dann auch das bewusst zu tun, auch mutig zu tun, auch wenn es dann mal irgendwo Kritik gibt, weil nur all das zu sagen, was alle anderen auch schon so sehen, das hilft dann ja nicht weiter, weder mir noch dem anderen. Also das war ja jetzt im Großen und Ganzen so der große, die größere Ziel und dann eben natürlich ein paar Beispiele, die ich ja genannt habe dafür. Ja, hier vorne ist jetzt auch noch nicht, achso, habe ich gedacht, das war so ein Zucken hier, nicht? Dann ja, aber gut, dann auch andere. Ja, wo? Ja. Also dann, ich mache das auch hier gleich mal so. Dann.
Genau, danke. Ich habe ja selber ein bisschen auch Erfahrung in Waldorf, in Demeter. Ich habe mal selber in der Demeter Landwirtschaft gearbeitet. Ich kenne sehr gut die Familie Bach und habe für die auch mal gearbeitet. Das ist eine bekannte, ich sag mal, Waldorf-Familie hier in der Stadt. Und was jetzt auch so ein bisschen bei dem Vortrag rauskam, Christus spielt da ja schon in dieser Pädagogik und auch in der Religion oder Ideologie von Steiner eine Rolle. Und mir ist es auch immer wieder bewusst geworden, dass es ja auch Christgemeinschaften, so heißt es ja, ja. Gibt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist der Unterschied? Also wir haben auch Bekannte, die quasi in dieser Christgemeinschaft ihre Kinder getauft haben. Und aber wie spielt Christus da eine Rolle und wo ist da der wirklich markante Unterschied? Ich weiß nicht, an wen ich jetzt die Frage stellen soll.
Ja, aber also die Christengemeinschaft ist ja der spezifisch religiöse Zweig, der entstanden ist. Und da gibt es auch dann religiöse Veranstaltungen, Menschenweihehandlungen zum Beispiel. Das Grundkonzept ist aber in der Bibel, eben deshalb ja gemeinschaftlich des christlichen Glaubens, ist die Auffassung, der Mensch ist schuldig vor Gott. Der Mensch lebt einmal, und zwar hier auf der Erde. Da offenbart sich Gott jedem Menschen auf die eine Art und andere Art und Weise. Gott zeigt dem Menschen, wo seine Defizite und Probleme sind. Und da möchte er, dass der Mensch seine Defizite einsieht, um Vergebung bittet. Dafür ist dann Jesus Christus auf die Erde gekommen und gestorben, stellvertretend die Schuld des Menschen zu tragen. Diese Entscheidung, die der Mensch hier trifft, hat dann Veränderungen von seiner Mentalität. Der Heilige Geist kommt in den Menschen herein, verändert ihn in seinem Denken und Wesen und so weiter. Und nach dem Tod, dann Aussage Hebräerbrief, nach dem Tod ist das zu Ende, der Mensch steht vor Gott, danach kommt das Gericht. Gericht ist jetzt danach, was hat der Mensch getan, was hat er nicht getan. Und dann gibt es die ewige Zeit bei Gott oder die ewige Trennung von Gott. Hier ist ja grundsätzlich, wie ich gesagt habe, eine andere Konzeption, weil viele esoterisch auch asiatische Elemente bei der Christengesellschaft enthalten sind. Eben, das heißt, es gibt verschiedene Seelen. Es ist vielmehr so, jeder Mensch arbeitet selbst an seiner Seele. Jesus kann dabei unterstützen. Jesus kann dabei Vorbild sein als eine weiterentwickelte Seele. Jesus Christus wird nicht als eine Person betrachtet, sondern als der Mensch Jesus und der Geist Christus, der gekommen ist. Es gibt eine Reinkarnation, wo über viele Erden leben, eine Vervollkommnung und Erweiterung der eigenen Spiritualität und so weiter erreicht werden kann. Also insofern, der Name Jesus kommt vor, auch einzelne Zitate, aber weder die Bibel noch die christliche Idee von Gott, Mensch, Erlösung, Jenseits spielt eine dominierende Rolle in der anthroposophischen Konzeption. Das Begriffe kommen davor, aber nicht dieselbe Konzeption. Bitte?
Darf ich da was ergänzen?
Ja, bitte sehr.
Ja, das ist ein spannender Diskurs. Ich würde sagen, der Unterschied ist nicht so groß. Ich würde sagen, die Reinkarnationsfrage ist ganz bestimmt ein Unterschied. Aber das Christusverständnis ist nicht so ein Unterschied. Also gerade die Bibelstellen, Steiner hat über jedes Evangelium, hat viel über die Paulusbriefe, dieser ganze Satz, nicht ich, sondern der Christus in mir, der ganze anthroposophische Ich-Begriff ist total zentral mit den Phänomenen verbunden, die Sie gerade beschrieben haben. Sehr hochspannend. Also dieses Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, das ist ein Bild, das absolut auch in die Anthroposophie passt.
Ja, wo wir jetzt aber im Detail einsteigen müssten, um zu sehen, was es bedeutet. Und da habe ich auch intensiv mit Anthroposophen gesprochen in Dornach, wo ich längere Zeit gewohnt habe, also in Basel gewohnt habe. Und dann sind durchaus aufgrund, das sind sehr große Unterschiede, aber genau ist das, was Sie jetzt auch benennen, es werden ähnliche Begriffe benutzt. Aber die gefüllt sind sie ganz anders. Und da ist der entscheidende Punkt. Und das müssten wir jetzt aber detailliert, da müssten wir genau sehen, wie definiert Steiner denn Christus und Jesus und Seele. Und dann würden wir schon merken, oh, Seele ist ganz anders, als das jetzt klassisch in der Theologie getan wird. Da würden deutliche Unterschiede rauskommen. Begriffe sind ähnlich, Modelle sind manche ähnlich, aber es gibt durchaus deutliche Unterschiede. Und ja, ich meine, das ist nicht nur ich. Ich meine, ich hatte dann in der Schweiz mit einem Pfarrer zu tun, der längere Zeit selbst Anthroposoph war und sagt dann, ja, irgendwann ist ihm klar geworden, dass das gar nicht zusammengeht, dass es vollkommen verschiedene Sachen sind, wo er sich dann distanziert hatte von der Anthroposophie, obwohl er lange Zeit selbst damit zu tun gehabt hat. Also da gibt es durchaus nicht nur nach meiner Auffassung, sondern nach Auffassung vieler Religionsphilosophen, Theologen und so weiter deutliche Unterschiede. Und Steiner selbst hat diese Unterschiede auch benannt. Denn immerhin, er hat nicht einfach gesagt, geht in die evangelische Kirche. Dann hätte er ja sagen können, bräuchte es gar keine Christengesellschaft. Ich brauche mal gar nicht hingehen, wenn das wirklich so ähnlich wäre oder eine eigene Konfession aufgemacht. Aber es ist schon eine sehr eigenständige Interpretation, die flächendeckend, egal von der katholischen Theologie, von der evangelischen Theologie, von der orthodoxen Theologie, eigentlich eher kritisch betrachtet worden sind. Aber es gibt natürlich Ähnlichkeiten, klar, eben Begriffe, Gedanken, einzelne Bibelverse, die aber anders gedeutet werden. Also Religionswissenschaftler reden dann eher davon, dass es dort eine gnostisch-esoterische Interpretation gibt. Und natürlich gab es die Gnosis auch im 2., 3. Jahrhundert, aber die christliche Kirche sagt dann eigentlich, die Gnosis ist eben eine Verfälschung christlicher Theologie. Aber eben wieder, das bräuchte jetzt eine intensivere, nähere Auseinandersetzung. Und da sind tatsächlich viele, viele Bücher darüber geschrieben. Aber eben vielleicht das als kurze Antwort von Ihnen, auch von mir, dann für die Frage dort. Ja, nachher gibt es ja vielleicht noch die Möglichkeit, sich dann persönlich zu unterhalten. Es gibt ja immer noch dann die Gelegenheit. Noch andere Fragen oder Aussagen oder Meinungen oder so etwas. Und falls ich hier immer nicht sehe, dann weisen mich bitte die anderen darauf hin. Denn es kann immer sein, ich übersehe jemanden, sonst ist vielleicht eine Person dann der beleidigt, weil ich sie nicht zu Wort habe kommen lassen. Das sollte ja nicht sein. Also ich sehe hier jetzt niemanden, der sich meldet. Sonst bitte Meldung noch. Stellungnahme, Meinung. Sonst werde ich das hier auch an dieser Stelle beenden und gebe natürlich die Möglichkeit, dass nach Abschluss der Veranstaltung jeder, der will, kann auch zu mir kommen, wenn der ein oder andere das lieber persönlich besprechen will oder seine Meinung geben will, auch alles in Ordnung, können wir machen. Oder wenn natürlich untereinander noch Gespräch geführt werden soll, dann ist das auch so möglich. Das, was ich hier noch anbiete, neben dem ist natürlich morgen früh wiederzukommen für die nächste Runde. Jetzt habe ich die Uhrzeit nicht genau im Kopf. Wer gibt hier mal ein Stichwort? Wie viel? 10:30. Aha, also 9:30 wieder hier Einladung. Und morgen soll es ja, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ohne das Programm direkt vor mir zu haben, stärker um die Frage zu gehen, Glaube und Unglaube oder Atheismus und Gott. Nicht? Das ist dann ja so morgen die Frage, die ja für manche Leute auch relevant ist. Meistens eben eher für die Leute, die sich nicht ganz so bewusst sind, also welche Ebenen es über das Materielle so hinaus noch gibt und wie es da möglich ist, da ins Gespräch zu kommen oder auch Argumente mitzunehmen, Gedankenmodelle mitzunehmen, um Menschen auch diesen Horizont zu öffnen, zu sagen, ja, es gibt Gott, es gibt noch mehr oder warum auch manche Leute sich scheuen, an mehr oder an Gott zu denken oder Bibel und so weiter. Dieses hier ist mein neuestes Buch von Anfang dieses Jahres. Diese 5 Exemplare, die verschenke ich auch, falls jemand nachher eines mitnehmen will. Ganz anderes Thema, hängt aber auch mit Meinungsbildung zusammen, mit dem etwas provokativen Thema Prima Klima. Also da geht es dann um, ja, wie jeder raten kann, die Frage der Klimaerwärmung. Ich versuche dem nachzugehen nach den seriösen Quellen, die es gibt. Was ist, woher kommt das überhaupt? Warum ist das eigentlich ein Problem? Aber auch, wo dann die Klimadiskussion manchmal in die Hände von Ideologen gerät, auf den Leuten, die dann sagen, also da müssen wir jetzt alles dabei verändern oder alles danach ändern. Oder die Leute, die dann auch sagen, das gebe ich jetzt gar nicht. Dann komme ich in einem ausführlichen Kapitel darauf, wo gibt es in der Bibel Aspekte ökologischen Handelns und inwiefern das jetzt auch für Christen eine Herausforderung ist und wie Christen dann mit dieser Frage umgehen können, also eine spezifisch christliche Position auch am Ende zu der Bewertung dieser Diskussion. Aber das kann manchmal hoffentlich helfen, wenn jemand sich damit auseinandergesetzt hat oder das in der Zukunft noch tun wird, denn ich bin davon überzeugt, dass auch die Frage der Klimadiskussion in der Zukunft nicht zu Ende ist, sondern dass sie noch weiter diskutiert werden wird und auch unser Leben entscheidend, politisches, persönliches weiter beeinflussen wird. Also wem das vielleicht eine kleine Hilfe ist, der kann das gerne mitnehmen. Also diese 5 Exemplare da vorne verschenke ich dann noch. Ja, dann weiß ich gar nicht, wem ich das Mikrofon jetzt wieder in die Hand geben sollte. Ach da, gut.
Ja, Michael, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich denke, das auch kann nur bestätigen. Der wird für weitere Diskussionen, vielleicht trauen sich manche Leute auch öffentlich keine Frage zu stellen. Ich habe mich auch nicht getraut, deswegen... Kann man aber persönlich machen, ja. Ich fand dennoch sehr spannend, interessant auch Debatten. Es ist eine geistliche Welt, es ist keine atheistische Debatte. Morgen früh wird es eher um Thema Atheismus gehen, das ist ja im Osten auch sehr weit verbreitet. Anthroposophie, Esoterik, Gnosis, Theologie, christlicher Glaube überhaupt, ist eben keine atheistische Auseinandersetzung. Und da ist es entscheidend, nicht die Ähnlichkeit ist relevant, sondern der Unterschied. Ja? Es gibt viele Kinder weltweit, keine Ahnung, Millionen, aber meins erkenne ich. Und das ist der Unterschied. Und ich denke, dass wir neu lernen müssen, die Unterschiede zu erkennen. Die sind wertvoller manchmal als die Gemeinsamkeiten. Nicht in Gewalt, nicht in Brutalität, nicht in Beleidigungen, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und wir sind alle aufgefordert, sie zu suchen. In diesem Sinne möchte ich diesen Abend auch jetzt mal schließen und mit uns beten. Wir verneigen uns zum Gebet. Ich spreche. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du den Menschen liebst, dass du ihn geschaffen hast, nach deinem Ebenbild, dass du ihm Würde gibst, dass du ihm Neugierde gibst und dass du ihm eine Ewigkeit in sein Herzen gelegt hast, damit er dich sucht. Und so bitten wir dich, dass du dich immer wieder offenbarst und uns zeigst, wer du bist und wie du bist. Und dass du uns in dein Licht siehst, denn du bist das Leben, die Quelle des Lebens. Du bist unser Heil, wir bekennen dich und loben deinen heiligen Namen. Amen. Ich wünsche allen einen schönen Abend, guten Abend. Wer noch bleiben möchte, gerne. An allen anderen gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.